Zurück, liebe Leute und Brüder, begrüßen euch alle recht herzlich zu dieser ganz besonderen Folge. Warum ist sie besonders? Wir wissen es nicht.
Ich habe keinen Blassen.
Ja, juckt mich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich muss sagen, ich freue mich sehr. Du warst beim Friseur, aber nur irgendwie partiell, habe ich das Gefühl. An den Seiten und für oben war kein Platz.
Hier keine oben soll lang, sollte, hätte eigentlich für meinen Geschmack noch länger bleiben können.
Warum denn?
Weil ich das doof finde, oben diese Jungsfrisur zu haben. Weißt du?
Aber da sind noch Zwischentöne möglich.
Nee. Ja, das ist der Zwischenton, der mir missfällt. Ich hätte lieber all the way so eine richtige Frisur mal gehabt und nicht immer diese verschämten, ja, ich bin ein Mann und hab Haare, aber ich mach sie möglichst einfach so, dass man nichts daraus sehen kann.
Ja, so ist das mit den meisten Männern.
Wirklich?
Ja, bestimmt.
Männer haben keine Frisuren.
Nee.
Sie sehen alle gleich aus. Furchtbar. Okay. Ja, aber mir haben die langen Haare gefallen. Sie waren nur A, ein Ärgernis und zum anderen hatte ich ein bisschen repräsentative Ereignisse, wo ich dann nicht so ganz immer in dieselbe Schublade fallen wollte als der Typ mit den langen Haaren. Und dann...
Das hat dich erst dazu bewogen?
Das war einer der Gründe, ja. Tatsächlich, ja, irgendwann nervt es. Also ich finde das schon ganz gut, hin und wieder da einmal mal anzuecken. Aber wenn man das immer wieder macht, dann ist man irgendwann so wegsortiert. Und das nervt auch. Und deswegen überrasche ich die Leute lieber immer mal wieder mit neuen Dingen. Und jetzt war es ein bisschen unabsichtlich. Ich war beim Friseur. Ich habe keinen Termin bekommen, wo ich sonst hingehe. Ich war notgedrungen dann woanders. Und dann war die Maschine schon in meinen Haaren, bevor ich meinen üblichen Satz ohne Maschine bitte sagen konnte. Und dann war es zu spät. Dann wurde ich ringsum kahl geschoren. Und obendrauf konnte ich noch so eine Insel der Geilheit retten. Und jetzt sehe ich einfach aus wie ein heftiger Typ.
Mit einem ganz langen Gesicht.
Mit einem langen Gesicht. Ja, ein Problem ist auch noch, ich muss mich noch morgen dringend rasieren. Denn das passt nicht gut zu dem jetzigen Schnitt. Dadurch wird das Gesicht unten zu breit und lang und voll. Also ich muss der Bart jetzt kürzer. Und dann gleicht sich das alles so ein bisschen an und...
Es ist erstaunlich, wie du dich in die Eitelkeit hinein entwickelt hast in den letzten 20
Geil, ne?
Jahren.
20 Jahren?
Naja, also...
Oder in den letzten 20 Minuten. Naja, aber kannst du mir doch nicht unterstellen, dass ich mich in letzter Zeit in die Eitelkeit hinein entwickelt hätte.
Jetzt offensichtlich schon.
Ja, ich sage ja in den letzten 20 Minuten.
Na gut, okay. In
den letzten aber das 20 ist auch Minuten. Eher so ein bisschen... ist mehr Talk, den ich gerade mache.
Mhm.
Ist einfach so... Ich hatte das Gefühl, ich müsste...
Du lügst.
So ein bisschen, nee, als ob ich so Angeklagten-Karaoke machen müsste.
Was ist das?
So als so eine Game-Show, kannst du dir vorstellen, du wirst auf einen Angeklagtenstuhl gesetzt und dann kommt da der Saul Goodman rein und haut dir was um die Ohren und du musst parieren. Und du weißt gar nicht, worum es geht und ob du das eigentlich willst, aber es ist so wie diese Debattenclubs bei so Oberstufen-Menschen,
ja.
Wo die dann zu irgendeinem Thema... So war das gerade ein bisschen...
Ich dachte, das ist unser ganzer Podcast.
Ja.
Basically.
Ja, das stimmt.
Du schnippst auch viel.
Ich schnipps viel.
Du hast schon sehr oft Ich glaube, du hast jetzt schon mehr geschnipst als in allen Folgen vorher.
Ja. Wieso lässt mich schnipsen? Und du so?
Ich war länger nicht mehr beim Friseur. Wobei, so lange ist gar nicht her. 2,5 Wochen oder so.
Drei. Du hast aber auch eine richtige Männerfrisur.
Ja, ich habe keine Frisur offenbar. Ich sehe aus wie alle anderen.
Ja.
Habe ich gerade gelernt. Schade, keine Personality.
No Personality auf dem Kopf zumindest.
Nee. Aber dafür...
Umso mehr im Herzen.
Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Also, wir sind jetzt hier zusammengekommen bei dir am 17.09. um 19.13 Uhr. Heute ist Dienstag und es ist vergleichsweise früh für unsere Verhältnisse. Das finde ich ganz, ganz hübsch.
Ja, ich auch.
Ungewöhnlich, aber wir machen das Beste draus. Geht's dir gut?
Ich habe gerade Wunderheilung erfahren.
Wodurch?
Ich habe vor 3 Tagen ungefähr, hat plötzlich mein Knie ohne ersichtlichen Grund angefangen, furchtbar zu schmerzen.
Bei Bewegung, im Liegen, im
Sitzen? Bei bestimmten Bewegungen, bei Anwinkeln und dann zur Seite.
Mhm.
Hier an der Innenseite, hier so.
Ja,
da unten.
Ja.
Meniskus? I don't know.
Ja, seitlicher Meniskus.
Furchtbare Schmerzen, habe mich erinnert gefühlt an meine diversen Verletzungen, vor allen Dingen die Knieverletzung, die ich hatte. Hat sich so angefühlt wie wirklich beim Sport, man knickt um und hat dann 3 Tage was davon. Und es wird immer besser. Aber hier wurde es immer schlimmer. Also ich hatte es tat weh, bin ich eingeschlafen und bin morgens von den Schmerzen aufgewacht und dachte, hab dann so im Halbschlaf so Szenarien im Kopf gehabt, dass ich nie wieder gehen kann, dass ich in den Rollstuhl muss, dass mein Leben jetzt vorbei ist. Und dann bin ich ganz aufgewacht und hab gemerkt, okay, ist nur mein Knie, das wehtut. Und dann wurde es aber nicht weniger. Es war dann gestern so, den ganzen Tag. Heute hat jeder Schritt wehgetan, es wurde eher schlimmer. Und ganz schlimm, gerade kurz so vor einer Stunde, ein, zwei Stunden, und dann bin ich hier in den Keller gegangen, die Treppe richtig scheiße zu gehen. War ich hier unten und habe irgendwas gesucht in der Speisekammer. Und beim Hochgehen war der Schmerz weg, komplett weg. Mhm. Habe ich noch nie erlebt. Und ich bin jetzt immer noch so vorsichtig mit den Bewegungen, weil ich das jetzt seit 3 Tagen gewohnt bin.
Man traut dem Braten noch
nicht. Ich traue dem Braten nicht, aber jetzt, right at the moment, als hätte man mir irgendwie Morphium gegeben oder so.
Oder es wäre nie irgendwas gewesen.
Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet.
Psychosomatisch.
Ja.
Ja.
Ich stehe ein bisschen unter Dampf und Druck. Ich glaube, also normale Menschen würden jetzt, glaube ich, in meiner Situation richtig die ganze Zeit koksen. Aber ich nehme halt keine Drogen außer Alkohol, deswegen.
Du hast gesagt, normale Menschen?
Ja, ich glaube, so Leute, andere Leute in meiner Situation würden jetzt anfangen zu koksen.
Das ist alternativlos eigentlich.
Und ich fühle mich auch so. Ich glaube, das ist so wie, wenn man, es gibt ja auch dieses virtuelle Betrunkensein. Wenn man so auf bestimmten Veranstaltungen ist oder in bestimmten Situationen ist oder vielleicht ein Bier trinkt und man merkt schon, oh, obwohl man es eigentlich gar nicht merken kann, oder ein alkoholfreies Bier trinkt oder so. So ist das jetzt gerade mit mir und dem Koks. Deswegen bin ich heute vielleicht ein bisschen drüber.
Du hast nur ein ganz klein bisschen Koks zu dir genommen. Das fühlt sich an, als wäre es voll viel gewesen.
Okay. Ich habe den ganzen Tag heftig gearbeitet. Das gilt für die ganzen letzten Wochen. Ich mache zurzeit den Job von 3 Personen in der arbeitsreichsten Woche dieses Jahres. Und das steigt mir vielleicht ein bisschen zu Kopfe.
Aha. Also kommt da jetzt, ist da noch ein Arroganzanfall dabei?
Weil ich so eine Maschine bin gerade. Und deswegen komme ich jetzt als Maschine
in den Podcast. Da kommt die Eitelkeit auch her.
Das kann sein.
Das hängt deswegen alles zusammen.
Ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen weniger rücksichtsvoll.
Oh Gott.
Ungehemmter.
Okay, gut.
Was hast du uns denn mitgebracht?
Ich sag doch, es ist eine besondere Folge.
Ja,
ich hab's vorher gesagt. Benny, wie auf Koks. Achtung, wie auf Koks. Ich habe uns, weil du ja gesagt hast, du nimmst keine Drogen außer Alkohol, habe ich uns Alkohol mitgebracht. Und zwar wurde mir der wiederum mitgebracht aus, du kannst es unschwer erkennen,
Oslo.
Und zwar gibt es da einmal ein Rød Hvid Ok Blatt Sparkling Lager. Und was hast du?
Ich habe Island Hopper.
Was steht drunter?
West Coast IPA.
IPA. Und das dachte ich mir, können wir vielleicht mal
verköstigen. Das habe ich schon gesehen in deinem Kühlschrank, als du fort warst in New York.
Ja.
Und ich mich um deine lieben Katzen gekümmert habe.
Ja. Danke nochmal dafür. Ich habe übrigens tatsächlich in der Zeit, geil, heute vor einer Woche bin ich zurückgekommen aus dieser wunderbaren Stadt. Und ich habe seitdem, glaube ich, schon 4-mal von New York geträumt.
Cool. Das
ist richtig tief in mir drin.
Prost.
Trinken jetzt beide gleichzeitig. Kurze Pause.
Mhm. Dosenbier, aber in exklusiv. Schmeckt wirklich äußerst lecker. Probier mal.
Meins ist ja malzig, aber auch gut. Oh, das ist aber krasser.
Also ich finde,
das hat, glaube ich, auch 2% mehr als meins.
Ja, die brauche ich auch.
ja, das hab ich schon gut zugeteilt. Ne?
Sonst breche ich irgendwann zusammen.
Okay, also du bist on the edge of your seat and your life.
Ich bin on the edge of my life, ja.
Und
kurz vom Rollstuhl.
Bis vor einer Stunde jedenfalls standen die Zeichen darauf, dass es vielleicht nicht so gut ist, dass euer Haus so wenig barrierefrei ist. Die
Zeichen standen auf Rollstuhl. Naja, komm, wir haben einen ebenerdigen Zugang. Das ist ganz schön gut.
Ja.
Und auch einen ebenerdigen Zugang zum hinteren Bereich, was erstaunlich ist, weil das nicht dasselbe Level ist. Vorne und hinten.
Ja.
Also wenn du hinten rausgehst, musst du eine ziemlich lange Treppe runtergehen. Wenn du an der Seite vom Haus gehst, ist es wie von Zauber.
Passt ein Rollstuhl durch eure Türrahmen durch?
Kann ich mir vorstellen. Vielleicht keiner, der mir passt, aber den nehme ich noch ein bisschen ab. Mit dem Rollstuhl ist halt nicht so viel Zeit zu essen.
Ja, genau. Das stimmt. Okay, pass auf. Was ist hier gerade los? Es hat schon wieder jemand versucht, Donald Trump zu erschießen. Oder auch nicht, man weiß es nicht so genau, aber es wurde auf ihn geschossen. Auf dem Golfcourt sollte er eventuell mutmaßlich oder auch nicht hingerichtet werden, aber weiß man jetzt auch nicht so genau. Es ist irgendwie eine strange Geschichte. Der Typ hat selber 2016 Trump gewählt und hat es als großen Fehler bezeichnet und wollte jetzt diesen Fehler korrigieren, keine Ahnung.
Ist vor allem ein extremer Ukraine-Aktivist.
Genau. Und Donald Trump hat Biden und Harris die Schuld reingegeben, wegen ihrer linksradikalen Haltung.
Ja, aber dann hat Biden hat gesagt, genau, dass das, was sie sagen, das führt dazu, dass er überhaupt angegriffen wird und hat dann gesagt, sie sind die wahre Gefahr für unsere Demokratie, in Klammern, schieß doch mal auf die. Dann hat aber Joe ihn angerufen und war ganz nett zu ihm und dann ja. war Donald richtig gerührt und hat gesagt, Mensch, Joe war total nett.
Na das sowas.
Ja, na sowas aber auch.
Und der gute Kumpel Elon Musk hat auch ins selbe Horn geblasen, mhm. muss man sagen. Hat sich gewundert bei X, dass keiner auf Harris oder Biden mal schießt.
Ja. Und dann hat er gesagt, Leute scheinen Humor irgendwie nicht zu verstehen, wenn sie den Kontext nicht kennen.
Ja.
Also erbärmlicher Arsch. und Donald Trump hat getwittert in Caps.
Ja.
I hate Taylor ja. Swift mit zwei Ausrufezeichen.
Wie kann man so bescheuert sein?
Das ist
großartig. I hate Taylor Swift.
Das muss ihm einfach nachts mit ihm durchgegangen sein. Irgendwie.
Ich war ja vor einigen Wochen nach dem ersten Attentatsversuch, war ich ja wirklich außerordentlich pessimistisch, was jetzt die US-Wahl angeht. Jetzt bin ich doch sehr optimistisch geworden. Es gab auch die tolle Debate. Wurde jetzt erschöpfend an allen Ecken schon drüber gesprochen. Es war trotzdem, hast du es gesehen oder Ausschnitte davon gesehen?
Ja, ich habe Ausschnitte mit der Zusammenfassung gesehen.
Gesehen oder gehört?
Gesehen.
Gelesen, okay. Ja, also der Gesichtsausdruck von Kamala Harris die ganze Zeit, also das war wirklich großes Kino. Es war eine geniale Idee, die beiden die ganze Zeit gegeneinander zu schneiden. Also dass man halt die ganze Zeit Splitscreen hatte, dass man auch wirklich jede Reaktion von ihr sehen konnte auf seinen Unsinn, den er da von sich gegeben hat. Ein herrlich unterhaltsames Duell.
Mir hat sehr gefallen, dass ich habe das Gefühl, das ist bisher nicht, hat nicht so richtig stattgefunden in den Äußerungen der Hauptakteure, wie sie benannt hat, was mit ihm los ist. Wie sie gesagt hat, dass er Diktatoren unterstützt, dass er selber gerne ja. einer wäre. Also all diese Sachen, die alle wissen, ja. habe ich das Gefühl, sind so bisher nicht gefallen im Mainstream der USA. Und das fand ich also überhaupt nicht überzogen.
Nö.
Aber das muss man auch nicht bei Donald Trump, um sehr, sehr kraftvolle Dinge zu sagen.
Und dieses gleichzeitige ihn nicht ernst nehmen und ihn irgendwie an seinem Ego kitzeln mit ja. seinen Rallyes, die massenhaft verlassen werden, weil die Leute sich langweilen. Und er
gut gemacht.
Ist da direkt drauf angesprungen. Das war wirklich hervorragend.
Hast du das ganze Ding gesehen?
Nee, aber ich habe verschiedene, auch Video- und schriftliche Zusammenfassungen gesehen und gelesen.
Auf diesen Tweet, I hate Taylor Swift, gab es ein kurzes Video, bei dem John Oliver damit konfrontiert wurde. Und er wusste noch nicht, was er getwittert hat. Und die Moderatorin hat ihn gefragt, hast du schon gesehen, was er über Taylor Swift... Nein, nein, was hat er geschrieben, was hat er geschrieben? Und er hat also geraten. Und das ist eine sehr schöne Reaktion.
Das möchte ich sehen.
Ja.
Das gucke ich mir an. Ich habe übrigens gar nicht erzählt, glaube ich jedenfalls, falls doch, unterbrich mich bitte. Bei meinem New York-Besuch war es ja so, dass wir uns vorher dafür beworben haben, zu einer Aufzeichnung von Last Week Tonight zu gehen.
Ach ja.
Und dann hieß es, wenn man bis zum, keine Ahnung, ich glaube 3.9. keine Rückmeldung kriegt, dann ist es halt wie abgesagt, die sagen nicht explizit ab, sondern dann ist man halt einfach raus, ist man nicht gezogen worden, das ist halt alles per Lotterie, ist umsonst. Es wird immer darum gebeten, dass da Leute sich nicht zweimal für bewerben, die schon mal da waren, ne, sondern, und ich glaube auch, dass Menschen aus dem Ausland ein bisschen bevorzugt behandelt werden, weil man muss auch seine Handynummer angeben. Aber wenn du nicht aus Amerika kommst, schreibst du nur Nullen dahin. So, daran können die so ein bisschen, glaube ich, dann vorauswählen, wer dann vielleicht bessere Chancen hat, Tickets zu
kriegen. Warum glaubst du, dass Leute aus dem Ausland bessere Chancen haben?
Weil ich mir das vorstellen kann, dass die da sehr nett sind. Und die wissen, dass Leute, die aus dem Ausland kommen, seltener die Chance haben, dahin zu gehen. So habe ich mir das gedacht. Generell war das alles super nett und toll geschrieben und freundlich und irgendwie sehr personenorientiert, hatte ich den Eindruck.
Personenorientiert ist gut.
Und dann kam aber nichts, dann war es irgendwie blöd. Und dann waren wir ja beim Back to the Future Musical. Und das war nämlich so, dass wir da morgens aufgewacht sind und dann eigentlich nicht so einen richtig krassen Plan hatten so für einen Tag. Wir wollten gerne noch ins Musical und dann habe ich so geguckt, naja, es gibt zwei Vorstellungen, eine um 14 Uhr, eine um 19 oder 20 Uhr. Gehen wir nochmal tagsüber ins Musical, da soll es sowieso regnen. Gerade am Nachmittag war Regen vorhergesagt. Und dann haben wir diese Tickets gekauft und dann sind wir halt frühstücken gegangen und irgendwie shoppen gewesen, im Vans-Shop und so. Und dann sind wir nach Hause gekommen um 12.30 Uhr und dann habe ich gesehen, weil wir dann wieder WLAN hatten, dass ich eine Mail gekriegt habe.
Ja, von John Oliver.
Von John Oliver persönlich, also vermutlich nicht. Aber dass jetzt, es gab Cancellations und wenn wir noch Interesse haben, können wir es machen. Wir müssen um spätestens 3 Uhr dann aber dort sein. Aber wir hatten um 14 Uhr diese Tickets, für die wir schon jeweils, keine Ahnung, 120 oder 130 Dollar bezahlt haben.
Schade.
Und wir waren dann auch ein bisschen spät, weil sie wollten gerne bis 12 eine Rückmeldung haben und halt eine halbe Stunde später erst gesehen. Aber das hat mich echt ein bisschen geärgert. Also ich bin wirklich sehr haarscharf an einer Live-Aufzeichnung von Last Week Tonight vorbeigestanden.
Ich hätte das vielleicht, ich meine, am Ende, du hast das Geld für die Tickets oder so bezahlt und kannst dann entscheiden, was du lieber sehen willst. Wenn du lieber John Oliver sehen willst, kannst du auch da hingehen.
Ja, aber wie gesagt, wir waren halt schon eine halbe Stunde.
Das ist dann doof.
Also es war auch gar nicht mehr so die Option, aber das war, da habe ich mich echt ein bisschen geärgert. Ich habe mich aktiv dafür entschieden, mich nicht mehr zu ärgern und dann habe ich aufgehört damit.
Jetzt fängst du wieder an.
Jetzt erzähle ich nur, what a pity das war. So, was ist noch passiert? Stefan Raab ist zurück.
Alle sind zurück.
Stefan Raab, ich habe mir diese komplette Show angeguckt.
Oh Gott, warum?
Die komplette Show. Weil die wirklich extremst unterhaltsam gewesen ist. Das muss man sagen.
Ich habe nur den Spiegelticker gesehen mit Anja Rützel, einer Freundin.
Ja,
die gute. Und die haben einfach nur auf die härteste Art und Weise die ganze Zeit sich so lustig das Maul darüber zerrissen, dass es die schlimmste Zumutung ist, die es jemals im deutschen Fernsehen gegeben hat.
Dann fehlte, glaube ich, entweder die nostalgische Verbindung zu Stefan Raab als Entertainer, die bei mir sehr stark ausgeprägt ist, weil sowohl in Viversionszeiten als auch natürlich zu den frühen TV-Total-Zeiten ich den wirklich extrem viel konsumiert habe und mich immer von ihm gut unterhalten gefühlt habe. Ich habe viele von seinen Singles, Maxi-CDs gekauft und viel gehört zu Hause. Ich war ultra, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war wirklich Fan von Stefan Raab. Und irgendwann dann natürlich nicht mehr, weil er halt irgendwann langweilig und scheiße und desinteressiert wurde. Und es hat mich jetzt auch nicht groß gejuckt, dass er dann irgendwie aufgehört hat. Fand es aber irgendwie mal ganz erstaunlich, dass er es so durchgezogen hat. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass jemand sagt, ich ziehe mich jetzt aus dem Fernsehen zurück. Und dass man den tatsächlich danach da nie wieder sieht, ist ja nicht das, was man so gewohnt ist von anderen.
Was auch jetzt nicht passiert.
Was auch jetzt nicht passiert ist, allerdings mit fast 10 Jahren Verzug ist, finde ich, also hat er gut und lange durchgehalten. Und das war halt einfach die krasseste Selbstbeweihräucherung. Dann war es aber halt auch nostalgisch schön, weil die halt ganz viele alte Zusammenschnitte aus den 90ern und frühen 2000ern da gezeigt haben, was mir viel Spaß gemacht hat. Und dann halt die Show und Inszenierung, wie er denn da aus der Himmelstreppe, die sich da ewig lang von der Decke runtergehoben hat. Vorher ist noch plötzlich völlig random Helge Schneider aufgetreten, hat Katzeklo gesungen, dann ist noch Pamela Reif wie so ein Engel übers Publikum geflogen, als wäre sie Helene Fischer und hat Playback ein Lied gesungen über Stefan Raab, das er selber geschrieben hat. Und dann kam er da runter und das war natürlich, das war einfach so doll und das muss so teuer gewesen sein. Das war ja auch noch live, das war ja nicht mal aufgezeichnet, sondern war live. Und es hatte was ein bisschen von früher, große Fernsehereignisse, bevor es Streaming gab, wo man so das Gefühl hat, okay, jetzt sitzen gerade alle, die sich dafür irgendwie interessieren, vorm Fernseher, weil es live ist und man möchte den Moment mitbekommen. Und er hat sich ja vorher auch Wochen und Monate lang nicht gezeigt. Man wusste nicht, in was für einem Zustand ist er. Er war ja nur in diesem Fettsuit da unterwegs, was so für so ein paar Videos bei Instagram. Und dann war er halt für seine fast 60 Jahre gut in Shape, wahrscheinlich besser als je zuvor, seitdem er im Fernsehen ist. Aber natürlich war er völlig chancenlos gegen Regina Heimich. Aber das haben wir uns komplett gegeben.
Aber die gesamte Presseberichterstattung war so desaströs. Regina Heimich hat gesagt, sie hat nichts mit ihm zu tun gehabt und gehört und wurde richtig scheiße behandelt, hat es nur fürs Geld gemacht, das war gut und so, aber jetzt ist auch okay. Alle haben gesagt, da treten nur diese ganzen Uraltgespenster von Udo Lindenberg über Campino auf, so diese ganzen abgetakelten Alten, die aus der aktuellen Jugendgeneration auf jeden Fall niemand mehr kennt.
Na, Sido und Chiago haben in den Song. Chiago ist ganz neu. Das ist der neue heiße Scheiß.
Wer kennt denn Sido aus der Gen Z?
Alle.
Sido?
100% alle.
Na gut, okay. Die beiden, aber ansonsten nur Altherren, die da standen, dann eben.
Ja, alte Weggefährten, die können natürlich nicht neu sein.
Ewig warten lassen.
Ja. Aber das war ja klar.
Ich habe es ja nicht gesehen, aber es las sich schon ziemlich vernichtend, was da überall in den Zeitungen drüber stand. Und auch immer mit so einem Touch von, habt ihr eigentlich mal euch die alten Sachen angeguckt und irgendwie.
Da haben wir ja
im Grunde wurde über ihn so geschrieben, als wäre er Julian Reichel.
Ja, das ist natürlich super übertrieben.
Das ist übertrieben, aber ja, ist schon erstaunlich. Also ich habe mich ein bisschen gewundert, dass er das macht, weil ich hätte mir auch einfach wirklich vorstellen können.
Das wird er sich so gut bezahlen lassen. Ja, und das ist
mit seinen Produktionsfirmen und was
er
alles
macht. Ja, er hat jetzt ja Anfang des Jahres die Rechte irgendwie an TV Total verloren und auch am Brainpool, soweit ich das verstanden habe. Und es wird ja weiter TV Total mit Sebastian Puffpaff irgendwie ausgestrahlt und man munkelt wohl in der Branche, wie ich gehört habe, dass er da persönlich von angefasst ist und er hat jetzt ja, bringt ja eine neue Show raus. Du kriegst die Millionen nicht oder du gewinnst die Millionen nicht oder sowas heißt es. Und das läuft jetzt immer mittwochs, das ist der TV-Total-Tag, das ist TV-Total um 2015 um 20.10 Uhr. Auf RTL Plus, nicht im Free-TV, aber...
Das ist auch super seltsam.
Ja, die hoffen darauf, dass die jetzt ganz viele Abos verkaufen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das für 3-4 Monate machen und danach wird es wieder zurückgehen und dann wird das ein Minusgeschäft für RTL, glaube ich. Aber who knows, vielleicht ist es ja eine gute Show. Okay,
also Herb kommt zurück, Oasis kommt zurück und haben Tickets, dass die ganzen alten Männer kriechen wieder hervor, um nochmal abzukassieren bei, bei der Generation, die 10 Jahre jünger ist als sie selber.
Und es funktioniert.
Und es funktioniert, ja.
Also noch, weiß ich nicht. Dann möchte ich einen kleinen Tipp mal rausgeben. Und wer, weiß ich nicht, wie soll man das anmoderieren? Wer von euch morbide ist, ne? Du kennst Neil Patrick Harris.
Ja.
Als Schauspieler von Barney Stinson unter anderem.
Ja.
Oder der Sing-Along-Blog, wie heißt das? Dr. Horrible. Horrible. Genau. Also ja, prinzipiell kein unsympathischer Typ, ne?
Ja.
Und der hat in dem Jahr, wo Amy Winehouse verstorben ist, gemeinsam mit seinem Mann eine Halloween-Party veranstaltet. Das muss, wann war das? 2011 oder so? 12? So um den Dreh ist sie, glaube ich, verstorben. Selbes Jahr, 3 Monate nach ihrem Tod. Und die haben einen Kuchen sich backen lassen, der die Leiche von Amy Winehouse sein sollte. Ich möchte dich bitten, google bitte. Weil ich kann es nicht ausreichend gut beschreiben, wenn man es nicht sieht. Amy Winehouse, Halloween Party, Cake-Foto. Und guck dir mal die Bildersuche an. Und ihr da draußen macht das doch. Der muss hier den Safe Search ausmachen. It's widely graphic. Das war der Kuchen auf seiner Halloween Party, Alter.
Das ist was anderes. Und das kam jetzt erst raus?
Nein, das kam damals schon raus, aber ich habe das zufällig neulich gelernt.
Aber hier 2022 hochgeladen.
Ja, das ist damals aber schon bekannt geworden. ja, wie findest du den? Du bist ja auch ein leidenschaftlicher Bäcker. Was sagst du mit deinem...
Ich finde, das kommt ran an meine Geburtstagskreation.
das sollten sich mal deine Kinder für ihren nächsten Kindergeburtstag
machen. Oh, ich finde, es ist auch gut getroffen.
Ja, aber was für eine Idee!
Also krasse Zombie-Version von Amy Winehouse. Mit der Zigarette noch im Mund.
Daneben noch der Zettel The Corpse of Amy Winehouse.
Das hätte man, glaube ich, nicht gebraucht.
Man sieht noch die Tattoos, die bekannten, die irgendwie da aus dem Dekolleté sonst immer rausgeblitzt sind.
Ja.
Ja, gab wohl einen kleinen Shitstürmchen damals, was ich nachvollziehbar finde. Ich meine, wenn man den Safe Search ausschalten muss, damit man sich die Bilder anzeigen
lässt.
Das ist schon übel. Ja, das habe ich gelernt. Und dann habe ich noch gelernt, dass wir unseren venezuelanischen Fans eigentlich jetzt schon eine schöne Weihnachtszeit wünschen können. ich hoffe, ihr habt Last Christmas schon in Dauerschleife laufen. In 2 Wochen ungefähr ist es soweit und bei euch ist Weihnachten. Was ist das für eine geile Idee?
Das kann man sich nicht vorstellen. Wer ist der Nicolas Maduro?
Maduro.
Nicolas Maduro.
Maduro.
Nicolas Maduro. Ich möchte von seinen innenpolitischen Problemchen ablenken.
Ja.
Unter anderem damit, dass er einfach die Opposition kalt stellt und des Landes verweist und ausreisen muss, oder was?
Ins Exil müssen.
Ins Exil ballert, indem er einfach sagt, scheiße, was kann ich machen? Warum ist nicht Weihnachten? Dann sind die Leute abgelenkt.
Per Dekret.
Und dann steht irgendjemand neben ihm und sagt, well... I got an idea.
Man muss sagen, er hat das schon mal gemacht zur Corona-Zeit, um den Leuten was Gutes zu tun, um durch die schwere Zeit durchzuhelfen.
Das ist so gut angekommen.
Wirklich?
Das machen wir nochmal.
Also jetzt am 1.10. ist in Venezuela Weihnachten. Hat er sich jetzt einfach mal so ausgedacht.
Aber dann nicht mehr Ende Dezember?
Ich vermute nicht. Die werden jetzt ja nicht zweimal Weihnachten haben.
Und glaubst du, die halten sich da alle dran?
Ja,
und feiern jetzt Weihnachten?
Dann haben die bestimmt dann zu dem Zeitpunkt halt ihre freien Tage und so. Und dann müssen die halt Weihnachten durchklöppeln, während die anderen, die Rest der Welt dann Weihnachten feiert.
Das ist so
bescheuert. Das finde ich, ja, das las ich am Flughafen, als wir losgeflogen sind in diesen News-Bildschirm und habe es mir sofort aufgeschrieben, weil ich das so skurril fand.
Kennst du das, wenn so Leute, vor allen Dingen als Kind, aber auch später, sich verabreden wollen, aber man hat eigentlich nicht so richtig Lust und man erfindet so ein bisschen so eine Ausrede oder was ist so.
Jemand will sich mit dir verabreden?
Ja, zwischen den Zeilen sagt man oder irgendwas wird angefragt, was man machen soll oder machen will. Und man sagt im Grunde freundlich ab, indem man sagt, nee, passt gerade nicht so gut. Und dann kommt vielleicht noch die Antwort, ja, wie ist denn nächste Woche? Nee, nächste ganze. Und wenn die ganz richtig hartnäckig sind, dann sagen sie sowas wie, ja, dann sag mir doch mal, wann es dir passt.
Ja.
Und dann muss man vielleicht, irgendwann wird man gezwungen zu sagen, weißt du was, tut mir leid, ich habe einfach keine Lust.
Ja.
Wenn die es nicht verstanden haben. Ne? Und manchmal geht das über Wochen. Und bei der CDU geht das jetzt über 30 Jahre, dass Fritz sagt, könnt ihr mich nicht zum Kanzlerkandidaten machen? 30 Jahre bettelt er und immer sagen sie, ne komm, jetzt ist gerade nicht so gut, komm, jetzt ist die Angie da und pass mal auf und der Laschet, der ist jetzt da in NRW und so. Und er hat's nicht gecheckt und ist immer wieder angekommen und irgendwann hat er sie einfach weich gekocht, jetzt hat er sie zermürbt, es ist niemand mehr da, der Nein sagen kann. Die Leute sind zu freundlich und zu weich und deswegen darf jetzt Fritzi Kanzler werden.
Kanzlerkandidat muss man wahrscheinlich in der gegenwärtigen Situation nicht sagen, sondern man muss wohl Kanzler sagen, so wie es jetzt gerade aussieht, ein Jahr vor den Wahlen. Hoffentlich. Fingers crossed, dass es noch ein Jahr hält.
Ja. Ich habe deswegen so lange ausgeholt, weil ich so eine Bilderstrecke gesehen habe anlässlich der Kandidatenkür, wo nochmal diese ganzen Stationen des Scheiterns nochmal so deutlich waren.
Ja.
Dreimal hat er versucht, Vorsitzender zu werden. Zweimal ist er erfolglos versucht, Fraktionsvorsitzender zu werden. Mehrfach wollte er Kanzlerkandidat werden. Wie kann jemand mit so einem Service-Record am Ende der mächtige Mann werden? Vielleicht sagen sie, wenn er eine Chance hat, dann jetzt.
Oder dann können wir ihm sagen, wenn es halt nichts wird, dann reicht's aber.
Also wenn er das jetzt verkackt,
dann muss er in die SPD.
Dann muss er in die SPD, genau.
Ja.
Als Strafe.
Ja, und ich bin auch, also heute war das, ne? Wo das dann, oder war es gestern? Wo offiziell gesagt wurde, er macht's. Wüst hat gestern, glaube ich, offiziell verzichtet.
Ja.
Heute ist er dann sozusagen.
Mit Söder vor die Kamera getreten.
Genau. Und Söder ist noch erstaunlich ruhig.
Söder muss echt denken, Alter.
Ja.
Das kann doch nicht wahr sein. Er hat die mit Abstand besten Popularitätswerte. Er hat jahrelange Regierungserfahrung. Merz hat ja keine Regierungserfahrung.
Nee.
Erstaunlicherweise.
Das ist einfach auch ein dummes, also Entschuldigung, aber ein Arschloch. Ja, aber das sind sie beide wahrscheinlich.
Ich habe das ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt oder vorletztes Mal, Söder wäre mir als Kanzler schon lieber gewesen.
Ja, tatsächlich?
Ja,
so deutlich?
Söder, ja, weil Söder ein krasses Fähnchen im Wind ist.
Ja,
und stimmt, der Wind in Deutschland, kann man jetzt vielleicht nicht allgemein sagen, dass der gut weht, aber es ist schon so, dass die Gesamtposition der Bevölkerung eigentlich liberaler und sozialdemokratischer sind als das, was so gewählt wird und auch als das, was in der CDU Mainstream ist.
Ich glaube aber, da machst du jetzt aber ein Fass auf. Also es ist so, seit diesen schrecklichen, zwar zu erwartenden, aber schrecklichen Wahlergebnissen in Thüringen und in Sachsen, habe ich das Gefühl, die AfD hat nicht nur da gewonnen, sondern hat jetzt, glaube ich, so fühlt es sich gerade aktuell für mich an, auf Bundesebene gewonnen, weil alle jetzt panisch versuchen, die Leute, die die AfD wählen, davon zu überzeugen, dass die selber jetzt aber auch radikale Entscheidungen treffen können, die die Menschen, die wirklich am wenigsten dafür können, sehr schlecht aussehen lassen. Und das finde ich ganz, 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 ganz gruselig. Es wird aktuell über nichts anderes gesprochen, als darüber, wie man jetzt möglichst schnell die Grenzen dicht macht.
Mm-mm.
Doch.
Das nicht ist doch dicht. Genau,
Kontrollen. Naja, Kontrolle, gut. Ja,
also man kontrolliert, Entschuldigung, ob das, was da passiert an den Grenzen, legal ist.
Ja. Gleichzeitig ist das für die Nachbarsländer eigentlich gar nicht mal so geil. Polen findet das nicht gut, Österreich findet das nicht gut. weil das ja auch dolle Auswirkungen dann auf die als Transitländer sozusagen hätte. Das ist die Frage, ob das mit dem Schengen-Abkommen so vereinbar ist.
Ach, die sollen sich alle mal hinlegen. Weißt du, was gerade war? Frankreich hat mega Grenzkontrollen durchgeführt wegen Olympia. Deutschland hat mega Grenzkontrollen durchgeführt wegen der EM. Dänemark hat jahrelang verstärkt Grenzkontrollen durchgeführt, weil sie krasse Rechtspopulisten hatten und irgendwie darauf reagieren wollten.
Ja.
Das ist alles nichts Neues. Es ist angekündigt als temporäre Maßnahme, als direkte Reaktion auf den Vorfall und wird jetzt begleitet durch
solche Sachen wie Messerverbote und sonst was. Aber das ist doch so bescheuert, weil das ist ja nicht der Grund für den Vorfall. Das ist ja nicht der Grund, dass Leute hier reinkommen, die nicht hier reinkommen dürfen, sondern dass in dem konkreten Fall Gesetze, die vorhanden sind, nicht umgesetzt wurden.
Genau, aber Grenzkontrollen können dem entgegenwirken. Also in dem Moment, wo du sagst, hier ist ein straffälliger Mensch, war ausreisepflichtig, ist nicht ausgereist, was im Übrigen im von Hendrik Wüst regierten NRW passiert ist. Das ist ja auch so interessant, dass die Union sich jetzt hinstellt und sich aufplüstert und Friedrich Merz und lauter Vorschläge macht, die gegen das Grundgesetz verstoßen.
Ja.
So, da muss man ja mal sagen, funktioniert das? Das ist eben nicht dieser Reflex, den du gerade meintest. Also die gesamte Bundesregierung hat gesagt, Moment mal, so nicht. Wir werden hier nicht irgendwelche Sachen, die gegen geltendes Recht verstoßen, machen. Wir machen Folgendes, 1, 2, 3, 4, das können wir umsetzen. Dann reden wir über Waffenverbote im öffentlichen Personennahverkehr, bei Veranstaltungen und so weiter. Und das können wir alles machen, aber das, was Ihr Vorschlag ist, populistischer Bullshit. Da sieht man nämlich eine Trennung zwischen dem, was Friedrich Merz vorschlägt und was die Bundesregierung macht. Und temporäre Grenzkontrollen finden in Europa ständig statt und natürlich sagt jetzt Polen, das ist aber doof für uns und alle sagen, das ist doof für uns, weil das können sie sich leisten gerade, das zu sagen und das hätte Deutschland auch getan, wenn es in einer anderen Rolle wäre. Aber ich finde, da muss man jetzt nicht zu gewaltig drauf reagieren. Doof ist der Diskurs, der damit verbunden ist, aber was ich eben eigentlich angeschnitten habe, war ja, dass du regelmäßig Umfragen hast zum Thema Migration, zum Thema Umweltschutz, zum Thema dies, das und jenes und da ist man immer überrascht, was für eine überwältigende Mehrheit in Deutschland eigentlich Maßnahmen begrüßt, die sich nicht mit der CDU decken. Und das immer so ein bisschen anders gewählt wird, als die Werte scheinbar sind. Und das meinte ich nur, da können wir gleich zum anderen zurückkommen, um zu Söder einmal zu sagen, dass Söder jemand ist, der, wenn es gerade trendy ist, dass man Grünstreifen um die Felder pflanzt, dann macht er das, das ist ihm egal. Und Merz würde dann irgendwie sich aufplustern und sagen, nein, wir werden hier nicht unsere bla bla whatever. Weil Merz tatsächlich kaputte Werte hat und Söder einfach gar keine Werte hat. Und Söder ist einfach nur ein Machtinstinktpolitiker, der irgendwie...
Aber was ist denn
deswegen hätte ich bei dem weniger.
Was ist denn die Idee bei Söder dahinter, nach diesen Wahlergebnissen von der AfD kurze Zeit später die Grünen zum Hauptfeind zu erklären?
Das weiß ich auch nicht.
Was reitet diesen Mann?
Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, damit verspricht er sich wiederum Beifall von den Leuten, die drohen, zur AfD abzuwandern.
Ja, aber das hat doch noch nie funktioniert.
Nein, das hat nicht funktioniert.
Das hat noch nie in der Geschichte von Demokratien, von modernen Demokratien funktioniert, die Position von immer extremeren Parteien zu übernehmen, um deren Wähler zu holen.
Ja, das ist so. Aber auch da gilt, was ich schon häufig hier gesagt habe, die Position, die auch ein Söder jetzt vertritt, sind nicht extremer als die CDU, CSU vor 20, 30, 40 Jahren vertreten hätte. Das ist jetzt auch nicht so, dass die plötzlich ins Radikale abdriften. Aber es ist halt die Frage, welche Themen haben eigentlich Raum? Worüber das, was du eben meinst, wird nur noch darüber diskutiert, wie wir die Sicherheit vor den bösen MigrantInnen schützen können. Das ist das eigentliche Problem.
Ja.
Gar nicht die Maßnahmen und so. Weil das wiederum diesen Diskurs bestimmt und in den Gehirnen der Leuten festbappt und dann.
Das kannst du ja trotzdem nicht getrennt voneinander betrachten. Ne? Nee, also man könnte es ja auch so interpretieren, okay, jetzt versuchen sie mal auch wirklich was gegen illegale Migration zu tun. Deswegen scheint das ja auch wirklich das Problem zu sein, was uns hier zuvorderst beschäftigen sollte.
Ja.
Und das finde ich ganz, ganz gruselig, weil das einfach nur sagt, dass auch, also das, ich unterstelle ja Menschen in politischen Machtpositionen in Deutschland irgendwie auch immer so einen gewissen Grundintellekt. Und das bedeutet für mich wiederum, dass sie davon ausgehen, dass das Wahlvolk überwiegend aus nicht so intelligenten Menschen besteht, die das nicht durchschauen. Dabei ist es doch so offenkundig und so leicht zu durchschauen, dass das nicht die Lösung unserer wichtigsten Probleme derzeit ist und vor allem viel, viel schlimmer, so viele Menschen darunter leiden, denen es so wie die schon im Elend leben.
Ja, das ist schon so.
Ist ja nicht so, dass die sich freiwillig aus Spaß überlegen, ich flüchte aus meiner Heimat.
Ja, du kannst die Diskussion ja wieder auf ganz vielen anderen Ebenen führen. Du kannst es als soziale Armutsdiskussion führen. Du kannst es als männliches Problem führen, die Diskussion. Du kannst die Diskussion führen, wieso radikalisieren die sich eigentlich, das war auch ein ganz interessanter, der Typ, der hat sich halt ganz anders radikalisiert als ein Mohammed Atta im 11. September 2001, weil du die nicht mehr zu fassen kriegst und weil du die auch schwerer überwachen kannst und so. Das ist alles, was damals so passiert ist, und da muss man schon drüber nachdenken, es gibt ein Problem mit Islamismus.
Na klar.
Ohne Zweifel, und auch, das ist halt auch eine Sache, wo man vielleicht auch ein bisschen Nachholbedarf hat, dass man sagt, das Thema wurde vielleicht auch nicht immer ernst genug genommen, genau wie das Putin-Problem nicht mehr ernst genug genommen wurde und viele andere Sachen. Aber da jetzt durch den Lärm noch durchzudringen und nicht entweder gesagt zu bekommen, ah, du bist hier so ein Law-and-Order-Assi, der hier das jetzt ausnutzt, um das durchzudrücken, aber andererseits auch nicht irgendwie als unverantwortliches, wir lassen hier den Hass ins Land. Das ist so schwer, da überhaupt noch gehört zu werden. Und ich will da in niemandens Haut gerade stecken.
Nein.
Das ist alles nicht, alles. Und jedes einzelne Mal, wenn wieder so ein Vorfall ist, denke ich, oh Scheiße.
Ja.
Weil die Leute, die da diese Menschen attackieren und umbringen und Anschläge planen, also das ist halt genau das, was passieren soll. Ne? Das ist immer dieses Spalten, die Leute in die verschiedenen Lager treiben.
Destabilisieren.
Das ist das, was Putin will, das ist das, was der IS will.
Ja. Und ich weiß noch, dass damals beim 11. September, da hieß es ja immer, oh Gott, wir dürfen uns von dem Terrorismus nicht unsere Art frei zu leben kaputt machen lassen. Das ist das, was sie wollen. Wir gehen extra fröhlich und frei durchs Leben, um denen zu zeigen, dass wir keine Angst haben und so. Da hat man es irgendwie noch durchschaut, aber wo ist das hin?
Aber es klappt vielleicht irgendwann auch nicht mehr, weil die Leute haben halt Angst.
Ja, die haben Angst.
Und mit jedem erfolgreichen Anschlag haben sie mehr Angst und du musst nur mal dich irgendwie in einer jüdischen Gemeinde umhören oder einer jüdischen Schule oder so, die haben halt auch teilweise zu Recht Angst. Und das kannst du denen auch nicht wegreden, indem du sagst, jetzt erst recht und zeig denen, wie fröhlich und frei und sonst was ihr seid. Wir haben halt auch einfach also das wurde mir neulich auch nochmal deutlich, wir haben auch nicht mehr die große, sichere Freiheit in Frieden, die wir jahrzehntelang gewohnt sind zurzeit. Das beziehe ich jetzt gar nicht unbedingt auf den Islamismus, sondern mehr auf Russland. Aber das ist schon eine andere Zeit jetzt. Wir sind nicht mehr in Friedenszeiten. Und da werden wir uns noch umgucken, auch was das Ganze finanziell bedeutet. Also die ganze Sicherung der Infrastruktur, die Energiewende, die wir uns mal eben leisten wollen, weil geht halt nicht anders. Das sind so krasse Summen, die gestemmt werden müssen. Und das geht nur mit Wohlstandseinschnitten, mit Freiheitseinschnitten und allem. Und da werden wir uns noch super umgucken die nächsten Jahrzehnte. Glaube ich.
Cool.
Also es wird eher nicht besser, ist meine Prognose. Aber kein Grund, die gute Laune zu verlieren. Denn wenn man die aufgibt, dann bringt es ja auch nichts. Dann muss man auch für nichts mehr kämpfen.
Ja, ich finde, Resignation ist auch eine Option.
Meinst du?
Ja, würde ich schon
Rückzug
sagen.
Rückzug ins Private?
Ja, oder auch einfach jegliche Hoffnung fahren lassen und sich dessen bewusst machen und dann irgendwie das noch mitnehmen, was noch geht in dem kurzen Restleben, was einem noch bleibt.
Nach mir die Sinnflut. Ja, ich werde jetzt bald 40.
Ja, nach mir die Sinnflut ist wahrscheinlich so literally wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Wenn man sich mal anguckt, was gerade in Österreich los ist.
Auch das stimmt.
Ja.
Auch geil.
Warum sind das nicht, also klar, ist ja nicht so, dass darüber nicht berichtet wird, ne? Aber warum ist das nicht den meisten Menschen klar, dass das größte Problem ist, gerade wenn sie Angst vor Migration haben? Das wird doch die Migration in den nächsten 10, 20, 50 Jahren
ordentlich
ankurbeln.
Ja, kann man davon ausgehen.
Das ist der Migrationswumms. Der Klimawandel ist der Migrationswumms.
Und wenn dann die Leute aus Österreich hier bei uns anklopfen?
No way.
Dann sagt Kanzler Merz, hättet ihr mal eure Böden entsiegelt, ihr Idioten. Wir machen das schon seit morgen.
Eieieiei, okay. Was bleibt uns? Wir stürzen uns in Eskapismus, ist ja immer eine gute Möglichkeit.
Wir können alle nochmal für 100.000 Euro zum Oasis-Konzert gehen. Wir können nochmal Stefan Raab bei seiner Show zugucken und dann sterben wir irgendwann und unsere Kinder müssen
dann... Und fliegt alle nach New York, so oft ihr könnt. Weißt du, ich habe ja gesagt, und das stimmt ja auch, das war so mein einziges Traumreiseziel, was ich so jemals richtig doll tief gespürt habe. Und jetzt ist Neues dazu gekommen. Und zwar, es gibt ein neues Album von Travis.
Ja.
Das ist sehr schön, möchte ich sehr empfehlen an dieser Stelle, wer Gitarrenmusik mag.
Ich habe die Single gehört, die ist gut.
Ja. Und das Album heißt LA Times. Und das ist, das Cover ist ein Foto von den vier Travis-Jungs, die in einer riesigen Straßenschlucht mit so einer Hochhausfassade im Hintergrund stehen, was offensichtlich in LA ist, also vermute ich es einfach mal. Ja, ja. Und ich habe mir das so angeguckt und dachte, ist mir richtig kribbelig geworden. Da
wolltest du mal nach LA.
Jetzt möchte ich gerne nach LA.
Und dann warst du in deinem Handy, suchst du dann auf der Straße, wo Travis stand.
Ich guck dann auf jeden Fall, wo New Girl spielt.
Ja. Also L.A. fand ich auch klasse.
Klasse, ne?
Aber die meisten anderen nicht. Also richtig viele Leute finden, L.A. lohnt sich nicht. Auch in den USA haben alle gesagt, skip L.A. It's not worth it. Weil die sagen, das ist alles so ein schmutziger, riesiger Dschungel. Und da ist halt, die haben kein Zentrum, ist alles riesig zerfasert auseinander. Und dann war ich da und dachte, das hier ist einfach das geile Leben. Das ist über das, was los. Das ist halt nicht so, sondern... Da passiert was in diesem ganzen Moloch. Da ist Kultur und Leute sind am Start und es gibt überall was zu sehen. Und fand ich cool. Ja, ich dachte, du willst jetzt irgendwie nach Großbritannien oder so wegen Travis.
Nee, wegen, kommen die aus, sind das keine Amerikaner?
Nee, glaube ich nicht.
Ach so. Ich dachte, vielleicht kommen die aus L.A. Vielleicht mögen die L.A. einfach nur sehr gerne.
Kann ich mir vorstellen.
Die sind wie du.
Ich finde, der klingt sehr britisch.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Du hast bestimmt recht. Nee, habe ich doch gesagt, ich will nur noch nach Amerika reisen.
Schottisch.
Glasgow.
Britisch, also
richtig. Und nach Liverpool, ich möchte auch nochmal.
Nach Liverpool. Warum wegen Jürgen Klopp?
Ja, genau. Ich möchte auf den Faden wandeln, wo er eins wandelt. Nee, eher wegen der Beatles.
Ach so.
Kennst du?
Kenne ich.
Ja.
Du hast echt interessante Gründe, deine Reiseziele zu suchen.
Ja. Danke.
Okay. Politik, Wiederauferstehung, alter Männer, wer ist noch wiederauferstanden? Ach ja, genau, Friedrich Merz, Oasis und Stefan Raab.
Und noch irgendjemand. Linkin Park.
Linkin Park ist wieder auferstanden. Mit freundlicher Genehmigung von Scientology.
Na.
Nicht?
Na.
Ich weiß es nicht. Ich habe nur gelesen, dass das eine Scientologin ist.
Nein, ist sie. Also, ich... Hat mich jetzt auch nicht sehr viel damit beschäftigt.
Sie war zumindest mal auf irgendeiner großen Gala.
Ja, weil sie mit irgendeinem Typen wohl ganz doll befreundet war, der da irgendwie ein hohes Tier ist und der auch irgendwelche fiesen Anschuldigungen vor Gericht, ich glaube, der ist sogar auch verurteilt worden für irgendeine Form von sexueller Übergriffigkeit im Rahmen dieser Sektentätigkeit. Und sie hat ihn damals verteidigt im Sinne von, naja, hier, der ist doch eigentlich ein lieber Kerl. Und hat aber zu Protokoll gegeben, dass sie sozusagen mit dem privat einfach befreundet war und er ihr glaubhaft versichert hat, das stimmt alles nicht und du kennst mich doch und so weiter. Und sie hat einfach ihrem Freund geglaubt und hat dann aber nach der Verurteilung ganz schnell gesagt, okay, da war ich wohl auf der falschen Fährte. Und
Sie war auch auf dieser Gala.
Ja, ich glaube ja, aber sie hat sich davon im Nachhinein glaubhaft distanziert.
Na gut. Dann wurde das ein bisschen hochgejazzt vom Internet. Aber der Sohn von Chester Bennington hat Beef mit Mike Shinoda.
Nein.
Ja.
Welcher der sechs?
Irgendeiner, der sich richtig machen will wahrscheinlich. Der hat nämlich gesagt, dass das alles, er kann verstehen, dass er möchte, dass die Band weitergeht und das würde er auch unterstützen, aber nicht auf die Art und Weise, nicht mit der Scientologin, war auch einer seiner Punkte. Und hat im Grunde gesagt, fuck you Mike, du zertrampelst das Erbe meines Vaters und du bist ein verheucheltes Schwein. So, auf der anderen Seite sind die Reaktionen positiv, die neue Single kommt gut an.
Habe ich noch gar nicht gehört.
Habe ich gehört. Ich finde es tatsächlich erstaunlich okay, weil ich hätte wirklich gedacht, wer braucht denn die alten Leute noch? Danach, nach dem ganzen schrecklichen Tragödie, sollen die doch was anderes mit ihrem Leben machen. Aber sie machen Linkin Park weiter. Ich finde, das hat Kraft, das ist ein guter Song. Und ich habe auch tatsächlich, wurde mir dann so in den Algorithmus gespült, auch Live-Aufnahmen gesehen mit der neuen Frontfrau
Emily. Ja, die habe ich auch gesehen.
Anderson?
Ja, irgendwie sowas.
Oder irgendwie so. Und was mich vor allen Dingen erstaunt hat, ist, dass Mike Shinoda plötzlich gut vocal-mäßig unterwegs ist.
Ja, hat also geübt.
Der ist viel besser als auf den Studioaufnahmen, wo ich immer finde, dass er in den ersten Alben extrem töffelig rappt. Also wirklich so sehr hölzern rappt und sehr... sehr schlecht einfach ist in dem, was er tut. Und wenn du jetzt den Live seine Strophen raut, das ist gut. Das sitzt, das hat Drive, das ist...
Hat vielleicht geholfen, das ein paar Mal zu machen.
Hat er wahrscheinlich. Ich hätte gedacht, dass das vor der Studioaufnahme auch schon ein paar Mal gemacht hat, aber er ist besser geworden. Und ja, Linkin Park.
Interessant. Spielt, glaube ich, diesen Monat noch in Hamburg.
Ja, kann sein. Also auf jeden Fall dieses Jahr noch.
Ja, ich finde es auch ganz gut. Ich finde auch die Entscheidung gut, irgendwie eine Frau zu nehmen, weil... jeder Mann wäre halt wirklich, also noch doller mit Chester Bennington verglichen worden und der war halt, wird sie auch, aber irgendwie ist es ein bisschen weiter weg, irgendwie abstrakter. Zumindest fühlt es sich für mich so an und es ist einfach unmöglich, weil das ist einfach ein fantastisch guter
Screamer
und Rocksänger war.
Ja.
Also der konnte ja nicht nur scream, ja, sondern auch wirklich richtig singen und hatte eine sehr außergewöhnliche und Stimme mit hohem Wiedererkennungswert. Das ist, wobei ich mal einen Live-Auftritt gesehen habe, wo Sum 41 zusammen mit Linkin Park Faint spielt und der habe ich erzählt, ja genau. Also eigentlich gab ja auch das Gerücht, dass Derek Levine, sag ich jetzt mal, den beerben soll. Das hätte ich interessant gefunden.
Ja.
Der hätte es vielleicht ganz gut gemacht.
Jetzt die ganzen Leute, die pro sie sind, die sagen halt, nein, natürlich kann sie Chester Bennington nicht ersetzen, aber das kann auch niemand und das ist auch gar nicht ihre Aufgabe so. Und ich fand jetzt von dem, was ich gehört habe, dass man, wenn sie seine Songs singt, dann merkt man schon, dass sie da auch an bestimmte Grenzen kommt, die natürlich sind, weil die, also er einfach jenseits der normalen Grenzen unterwegs war. Und bei der Single jetzt aber, dass das natürlich voll auf sie zugeschnitten ist und super gut passt. Guter Song.
Guter Song. Mal rein. Ich werde ihn mir auch mal anhören. So, jetzt habe ich ein paar Sachen fotografiert und gescreenshottet, die möchte ich mal eben so ganz so, wie heißt das?
Subkultur?
Nee, wenn man schnell schießt, maschinengewehrartig. Ich habe einen bei Amazon. Ja, genau. Mach das mal auf. Ich habe bei Amazon ein Top-Angebot für dich Vorschlag bekommen. Und zwar ein Buch, das heißt Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt.
Ja. Und für mich hast du das empfohlen bekommen von Amazon.
Nicht für dich. Es wurde mir empfohlen. Und ich mach das gleich. Okay, so geht's. Wir machen mal eine kleine Pause.
Ja, lass ruhig laufen.
Nee, das ist gut, wenn jetzt eine Pause kommt.
Oh, fuck. Alter.
Wir müssen kurz was machen, wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Schalala.
Schalala! Ich finde es sehr, sehr schade, dass ich gerade nicht auf dich gehört habe. Als du sagtest, warte, ich mach das gleich. Ja. Sondern selber die Sache in die Hand genommen habe. Die Sache war eine gigantische Bierflasche. Liter oder was?
Ja, kann sein. Aus Korsika.
Ein Liter aus Korsika.
Davon jetzt ist es nicht kein Liter mehr übrig,
muss man sagen. Kein Liter mehr übrig.
Ich weiß nicht, warum die so gespratzt sind.
Immer noch. Es kommt immer noch was raus. Wir haben jetzt seit
Dann machen wir die Flasche hier ein bisschen leerer, indem du unsere Gläser voller machst.
Was ist das für ein Knüller?
Teufelzeug.
Also,
schauen wir mal.
Das Ding lag seit Monaten bei dir im Kühlschrank.
Ja.
Niemand hat es berührt oder geschüttelt.
Ja.
Und es ist mir um die Ohren geflogen.
Wie Tschernobyl.
Mir damals um die Ohren geflogen ist, als ich ein Jahr alt war.
Zwei.
Na gut.
Nicht ganz.
Und jetzt, und ich habe das eben schon gesagt, es kam, wenn so ein Bier überläuft, dann nimmt man das ja in den Mund und manchmal hat man Pech und es kommt richtig viel raus und man muss richtig viel schnell runterschlucken. Und das konnte ich aber nicht, weil der Druck so hoch war, der nachkam, dass ich nicht schlucken konnte und einfach aufgegeben habe und den Rest, der nicht sofort initial durch den ganzen Raum gesprosselt ist.
Wirklich, dann auch die Wände sind voll.
Alles ist voll.
Du bist voll.
Musste ich hier einfach auf den Teppich loslassen. Jetzt ist der Keller schon wieder unter Wasser.
Das war wie ein Tornado, nur ohne Tornado.
Ja, dafür haben wir jetzt noch ein kleines bisschen Bier über.
Gucken wir mal, ob sich das gelohnt hat.
Das gelohnt.
Wieder eine kleine Pause, wir trinken jetzt erstmal was. Ja, gut. Schmeckt ganz gut.
Ja, es ist ein gutes Bier.
Chiara.
Ich würde es nur nicht empfehlen, es zu kaufen. Weil guck mal, siehst du auf dem Cover, das ist so eine Medusa.
Ja.
Und der explodiert literally der Kopf und da kommt Tentakel raus.
Ja.
Das ist, die kündigen das an. Also man kann nicht sagen, dass man nicht gewarnt wird. Es
sind keine Tentakeln rausgekommen aus dem Bier.
Nein, aber die symbolisieren ja nur das Bier.
Ach so.
Ich finde, diese Frau sieht aus, als wäre ihr der Kopf genauso geplatzt wie dieser Flasche gerade.
Oder Amy Winehouse bei Neil Patrick Harris Geburtstagsparty. Nee, Halloween-Party. So, ich war gerade dabei. Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt. Wurde mir angezeigt als Empfehlung. Ich habe das deswegen fotografiert, weil es befindet sich gerade als Bestseller Nummer 1. Und zwar in der Kategorie, Achtung, das Dritte Reich.
Das ist die Kategorie bei Amazon?
Also die Kategorie gibt es. Und da ist, warum der Osten anders bleibt, gerade auf Platz 1. Das finde ich irgendwie fragwürdig.
Ach so, wahrscheinlich wird das getaggt, weil das auch was mit Erstarken von Rechtsextremen zu tun hat und
möglich.
So.
Möglich. Aber trotzdem irgendwie poor taste.
Der Östenwürste. Die würden sich wahrscheinlich
ärgern.
Gesehen fühlen.
Dann.
Wann ist es eigentlich mal wieder Zeit, dass man einfach wirklich über den Osten anfängt abzuledern? Und nicht immer in diesem, nein, wir müssen so, sondern einfach, wenn man aufgibt.
Ich glaube, das hat nie aufgehört.
Nee?
Bei vielen Leuten.
Aber bei mir hat das total aufgehört.
Ja, du bist aber auch ein Gutmensch.
Ja, ich bin ein Gutmensch. Aber werde ich irgendwann mal, kippt das irgendwann bei mir?
Ja.
Wenn ich noch länger wie so eine Maschine arbeite, dann rotze ich auch dem Osten vor die Füße, was sie aus Sicht vieler verdient haben, nicht aus meiner.
Wenn du noch länger auf virtuellem Koks bist.
Genau.
Ich glaube, genau. Du hast auch Bier auf der Brille, kann das
sein. Wenn ich noch länger auf virtuellem Koks bin, dann gebe ich dem Osten richtig.
So, Optimismus wollen wir jetzt verbreiten. Ich habe es ja eben schon gesagt, eigentlich hat Taylor Swift die US-Wahl schon entschieden, aber Taylor Swift ist nicht die Einzige, die zumindest, also jetzt keine, es ist keine direkte Wahlempfehlung, aber man könnte es interpretieren als noch eine Unterstützung für Harris, nämlich unser guter Freund Papst Franziskus.
Ja.
Papst Franziskus hat vor der US-Präsidentschaftswahl beide Kandidaten scharf kritisiert und amerikanische Katholiken aufgefordert, das kleinere Übel zu wählen. Der Papst nannte am Freitag weder die Demokratin Harris noch den Republikaner Trump beim Namen, sondern verwies auf ihre Geschlechter und politischen Programme. Ob es derjenige ist, der Migranten vertreibt oder diejenige, die Kinder tötet. Beide sind gegen das Leben.
Ah, wow. Okay. Migranten und Kinder.
Ja.
Das ist das Leben.
Ja.
Wow. Aber ich meine, würde er nicht schon sagen, dass Töten schlimmer als Vertreiben ist?
Vielleicht.
Also nach der Logik musst du Trump wählen.
Na, er hat gesagt, sie müssen das kleinere Übel wählen. Wer ist das kleinere Übel? Diese Dame oder dieser Herr? Ich weiß es nicht. Jeder, der ein reines Gewissen habe, müsse sich Gedanken machen und dann handeln.
Das heißt, er hat im Grunde Trump empfohlen.
Ja, wenn man das so sehen möchte. Ja, ich würde sagen, das ist auch gut für Harris.
Oder im nicht so gläubigen Amerika.
Wie ist das? Evangelikale. Ich kann heute irgendwie nicht reden.
Weil sie.
Sind die katholisch? Oder sind die evangelisch? Wahrscheinlich sind die evangelisch, oder? Und wenn dann der Papst sagt, mach Trump, dann machen die gegen
den Katholizismus. Ach so, das ist denen völlig egal.
Meinst du?
Es gibt schon Katholiken in den USA.
Ja, die paar. Die paar. So, und dann ist es noch ein kleiner, Callback. Und zwar hast du ja schon mehrfach behauptet, es wäre nicht möglich, sich Gerüche vorzustellen.
Ja.
Und
außer mir ist ein
Olfaktant.
Wie heißen denn Schnüffler? Hast du doch mal erzählt in der 8. Folge dieser.
Alles über Olf? Olfisten.
Es gab doch diese Schnüffler, die.
Olfisten.
Diese, ach Gott.
Die Schnüffler. Also, pass auf. Unsere Kollegen und Kolleginnen von Funk. Wir haben sie lange nicht mehr erwähnt. Jetzt machen wir es mal wieder. Wir sind ja journalistisch, sind wir eigentlich auf derselben Wellenlänge. Die haben die Frage gestellt, kann man Bilder riechen? Bilder riechen.
Ja.
Ist ja im Grunde so ein bisschen wie sich an Gerüche erinnern, die nicht da
jetzt,
sind. Ne?
Redest du jetzt über Synästhesie oder was?
Pass auf. Gerüche können Erinnerungen hervorrufen. Der Grund, Emotionen sind im Gehirn eng mit Gerüchen verbunden, bekannt. Forschende vermuten zum Beispiel, dass das dabei hilft, Gefahren zu erkennen, wenn man zum Beispiel Gas riecht. Also,
ne? Ja.
Es geht aber auch andersrum. Eine Studie zeigt, Bilder können dafür sorgen, dass man sich Gerüche vorstellt, obwohl sie gar nicht da sind. Wie gut man das kann, ist super individuell. Ihr könnt es ja gleich mal selbst ausprobieren.
Ich bin super
schlechterin
individuell.
Okay, und dann habe ich mich darüber gefreut, die most random, wie, es gibt ein Wort dafür, diese kurzen Ausschnitte, die bei Büchern oder Filmboxen oder so hinten draufstehen, die das bewerben sollen.
Ja.
Da gibt es irgendeinen Begriff für. Kennst du den zufällig? Kurz.
Packshots. Aber meinst du nur die Bilder?
Nee, nee. Kleine Texte. Kleine Textausschnitte aus zum Beispiel Kritiken oder so.
Die Testimonials? Nee.
Nee.
Die Accolades? Nee.
Die Accolades?
Ja.
Nehmen Sie die Accolades.
Nehmen Sie die Accolades.
Ich habe meiner Nichte, die ist gerade 12 Jahre alt geworden, ein Buch zum Geburtstag geschenkt. Ich muss mal kurz den Klappentext des Buches vorlesen, damit man die Genialität des Accolades erfassen kann. Das neue Schuljahr auf der Clearwater High beginnt. Voller Begeisterung stürzt Carrick sich in die ersten Lernexpeditionen mit seinen Freunden. Doch nicht jeder ist glücklich über die Aktivitäten des jungen Puma-Wandlers. Sein ehemaliger Mentor Andrew Milling hat Rache geschworen und plötzlich fühlt Carrick sich auf Schritt und Tritt beobachtet. Ob es auf dem Internat für Gestaltwandler etwa Spione gibt? Als die Lage sich immer mehr zuspitzt, bekommt Carrick unerwartet Hilfe von Schneewölfin Tikani. Aber kann ein Puma wirklich einer Wölfin trauen? So, und wie ist das Ganze beworben?
Warum hast du das gekauft?
Weil es ist der zweite Teil einer Reihe, die sie toll findet.
Ah, okay.
Hat mich so angesprochen. Weil Aber pass auf, was mich Redi angesprochen hat, ist direkt darunter, guck mal, direkt darunter steht von Katja Brandes, ich weiß nicht, wer das ist, Zitat. Ich freue mich über jeden, der versucht, die Umwelt zu schützen. Was soll das?
Und der blaue Engel ist unternehmen, weil das Papier wahrscheinlich recycelt ist.
Und chlorfrei.
Wahrscheinlich freut sie sich über den Verlag. über das Buch konnte sie nichts sagen, weil sie schon beim Klappentext eingeschlafen ist.
Ich freue mich über jeden, der versucht, die Umwelt zu schützen.
Ich glaube, da sind sie copy and paste-mäßig verrutscht.
Ja, da muss irgendwie in der Excel-Tabelle was verrutscht sein oder so. Ja.
Ja. In der Bücherstube Fuhlsbüttel gekauft.
Naja, klar.
Support your local Fuckstore.
Ja, das ist mein Motto. Dann habe ich habe hier gerade noch mal so ein bisschen durchgeguckt. Ich habe hier noch, das ist schon lange her, Maaßen als Rechtsextremist gespeichert. Das finde ich eine wunderschöne Formulierung, dass er jetzt gespeichert ist als Rechtsextremist. Ja, und noch verrückte Sachen.
Und den ist auch stumm geworden nach der Gründung seiner Partei. Ja, ne?
Das stimmt. Guck mal hier, das Buch, das sind meine favorisierten Bilder und da ist auch ein Bild dabei, was ich gerne zeige, wenn ich meine Frisur zeige.
Hast du mir schon mal gezeigt, dass du das zeigst, wenn du deine Frisur...
Muss ich aber nicht mehr, Lügner weiß Bescheid. Okay.
Ich habe so viel eigentlich zu erzählen gehabt, aber ich bin völlig aus dem Konzept gebracht von all den anderen Dingen, die passiert sind.
Einiges passiert. Ich sag doch, es wird eine besondere Folge.
Ja.
Ich hab's gesagt, wir haben geliefert.
Ich habe heute vorgestern, irgendwann so ein Escape-Kartenspiel, also nicht Karten, so ein Escape-Spiel mit so App und Material gespielt. Und da war man in einem U-Boot gefangen und wurde von einem Seekraken bedroht. Und da gibt es ganz viele Manometer.
Mhm.
Das ist so wie Barometer, aber ich glaube, das misst nicht den Luftdruck, sondern Druck von Flüssigkeiten und anderen Gasen oder Druckunterschieden oder so. Da brauchte man mehrere von diesen Dingern. Und dann habe ich gedacht, ob daher wohl das Wort, die Phrase Manometer kommt.
Natürlich.
Das habe ich mir noch nie bewusst gemacht. Weil man einfach sagt, so Mano ist es so ein Mano.
Ja.
Aber das ist ja auch komisch, weil Mano ist eigentlich ein Ausdruck des Ärgerns. So wie Menno halt.
Ja, Mano.
Mano ist ähnlich wie Menno. Aber Manometer ist ja ein Ausdruck des Staunens. Manometer.
Nein, muss es nicht. Ich glaube, das kann
auch... Das ist auch Manometer?
Ja.
Manometer?
Ich habe mir gerade Hammer auf den Fuß
gehauen. Manometer tut das weh. Aber das ist doch auch ein Staunen darüber, wie weh das tut. Manometer. Und ich, also deswegen, ein bisschen komisch in der Genese, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so wie... Okay, so schon Bleistift und so, dass einfach irgendwann mal aus Mano jemand das, weil es das Wort Manometer gibt, Mano mit einem N, von Griechisch dünn.
Mhm. Mano heißt dünn.
Ja.
Okay.
Mano a Mano, dünn auf dünn.
Was ist das?
Mano a Mano ist doch so ein Mann gegen Mann, oder nicht?
Hat noch nie gehört.
Hat nichts mit dünn zu tun. Aber das Manometer, was mit dünn zu tun, vielleicht ist das Röhrchen dünn, in dem der Druck gemessen wird.
Glaube
denn
ich nicht.
Das Barometer, was den Luftdruck misst, bar heißt schwer. Schwer gegen dünn macht beides das Gleiche. Was macht die Sprache mit unserer Realität? Wir wissen es nicht.
Das ist ein gutes Stichwort. Wir reden ja sehr viel darüber, was Sprache und Realität miteinander zu tun haben. Ich finde, mir ist ein Vorteil der englischen gegenüber der deutschen Sprache aufgefallen. Und zwar in Bezug auf die Zeit. In Englisch, you can spend time.
Ja.
Like money.
Ja.
Also du hast Zeit und die gibst du für etwas aus,
ja,
mit denen du dich dann beschäftigst mit den Dingen. Und hier ist es einfach, man verbringt Zeit. Mhm. Das finde ich viel schwächer. Ich finde spend time, also quasi Zeit,
aus.
Ja, man bezahlt mit Zeit. Mhm. Finde ich viel schöner, weil jeder hat ein endliches Zeitkonto, Kontingent, ja, sozusagen. Und man muss sich dann entscheiden, wofür man dieses Zeitgeld sozusagen ausgibt. Momo wusste schon.
Da ist in der Sprache schon angelegt, dass man gefälligst effizient zu leben hat.
Finde ich nicht. Ist ja auch nicht beim Spend Money angelegt, dass man das effizient tut. Man kann ja auch einfach verprassen.
Naja, aber es legt schon an, dass es eine endliche Ressource ist.
Ja, ist ja so.
Und im Gegensatz zum Money kann man die Zeit auch, na doch, kann man schon dazu kaufen, indem man zum Beispiel sich gesünder ernährt.
Mhm.
Kannst du Zeit gainen.
Oder keine Extremsportarten
machst. Zeit, wie man verschwendet im Leben, finde ich es auch irgendwie Quatsch, am Ende darum zu battlen, noch ein Jahr mehr zu haben, weil irgendwie, dann kannst du auch sagen, ja, wenn es dir so wichtig ist, mit 85 noch ein Jahr älter zu werden und du deswegen jetzt irgendwie dich beklagst und irgendwo, dann hättest du dir auch mal besser überlegen können, wie du dir deine Zeit zwischen 18 und 28 ein bisschen weniger so, ne? Aber Zeit ist ja auch nicht, du kannst ja nicht diese Zeit nehmen und sie dafür einsetzen, oder?
Du kannst nicht gegeneinander aufrechnen.
Geht auch nicht.
Geht nicht. Und dann.
Trotzdem wollen alle so lange leben, wie es geht, außer die, die es nicht wollen.
Ich möchte das nicht.
Du willst nicht so lange leben, wie es geht?
Nee.
Ich habe neulich nochmal gedacht, weil ich werde jetzt 40, da denkt man über solche Dinge nach, wie schnell die Zeit zwischen 20 und 40 vergangen ist. Nicht so schnell, muss man sagen. Also ist schon viel passiert, aber man kann die halt komplett überblicken. Denn als ich 20 war, konnte ich die letzten 20 Jahre nicht komplett überblicken, weil ein Teil davon Kleinkindheit war, die irgendwie im Gehirn abgejumbled ist. Aber zwischen 20 und 40 habe ich alles sehr klar vor Augen. Das nehme ich jetzt nochmal, copy and paste, dann bin ich 60.
Ja.
Das ist schon...
Also du hast auch super viel erlebt in diesen 20 Jahren.
Hab ich, und ich werde in den nächsten 20 Jahren vielleicht ein bisschen weniger erleben. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch mehr. Kommt drauf an, wie aktiv
ich schnipse. Wie viel schnipse. Du
schnippst. Wie viel ich schnipse. Und
wie viel Kunst da noch in deinen Organismus reinkommt.
Und ich bin gespannt auf die nächsten 20 Jahre.
Muss man einmal Disclaimer sagen, dass du nicht wirklich Kokain zu dir genommen hast?
Habe ich doch vorhin gesagt, ich habe noch nie.
Ja, aber nochmal vielleicht.
Ja, ich habe noch nie Kokain. Ich nehme, wie gesagt, keine Drogen zu mir außer Alkohol. Nicht mal Nikotin. Nicht mal Koffein.
Nicht mal Koffein.
Außer man zählt Tein als Koffein, was
Zucker.
Chemisch. Ja.
Was ist das?
Ich musste mich räuspern. Ich muss mich auch immer noch räuspern, weil das eben nicht funktioniert. Ich habe versucht, das auf eine wenig unangenehme Art zu tun, was auch nicht geklappt hat. Jetzt muss ich es nochmal auf eine unangenehme Art.
Okay, pass auf. Kurze Pause. Räusper-Time.
Danke.
Muss man beim Räuspern erst husten und miauen hinterher? Ist das so dein Style?
Ich muss immer nach dem Husten, nach dem Räusperhusten miauen. Dann mit dem Miauen mache ich wieder Nullzustand tatsächlich. Nach dem Husten oder im Räuspern habe ich noch so eine gewisse Unevenness im Rachen. Und wenn ich dann bin ich da einmal mit der Stimme rübergerutscht und dann ist alles wieder geglättet.
So wie nach dem Sex Pipi machen, damit man keine Blasenentzündung bekommt.
Genau. Yes, same thing.
Ich möchte eine Frage an dich stellen. Wir können jetzt über das Lieblingsthema unseres Podcasts reden. Du. Und zwar wurde mir eine wunderschöne Frage gestellt. Ich möchte sie einmal weiterstellen und ich möchte, dass alle anderen, die auch sich in ihren Fragenschatz aufnehmen. Und zwar, pass auf. Welches Bedürfnis hat am meisten Platz in deinem Leben?
Das ist eine Frage an mich, ja, oder an uns?
An dich.
Die ist an mich gestellt
worden. Die wurde mir gestellt und ich fand sie so schön, dass ich sie mir aufgeschrieben
habe. Ich dachte, irgendeine... Oh Mann, das mit dem Räuspern hat schon wieder nicht geklappt.
Zu wenig miaut
vielleicht. Irgendeine...
Also, dachte, ja, okay, die Frage ist klar, Frage, oder?
Die Frage ist klar. Ich möchte nur nochmal, damit wir uns alle darüber einig sind, es geht darum, nicht welches Bedürfnis ist am stärksten, sondern welchem Bedürfnis wird am meisten Raum gegeben.
Wofür spendest du am meisten Zeit?
Mücke. Das ist keine Mücke, aber ich höre eine Mücke. Kann ich nicht beantworten.
Warum nicht?
Das ist eine zu schwere Frage gerade. Kann ich nicht so schnell. Müssen wir jetzt die einzelnen Bedürfnisse, glaube ich, durchgehen und dann würde ich in so einem Dialog, aber es würde sehr lange dauern vielleicht. Kannst du es beantworten?
Naja, ich habe es ja schon beantwortet, deswegen kann ich es. Es ging bei mir auch nicht ad hoc, da muss ich auch ein bisschen drüber nachdenken. Meine erste Reaktion, mein erstes Gefühl war wahrscheinlich im weitesten Sinne Kategorie von Bewegtbild brieseln lassen. Serie, YouTube-Videos, Filme, sowas.
Also eine bestimmte Form der mentalen Erholung oder...
Genau. Genau, die Form mentaler Erholung, indem ich mich aufs Sofa lege und irgendwas gucke, was mich unterhält in dem Zeitraum. Das kann seichte Unterhaltung sein, das kann auch anspruchsvollere Unterhaltung sein, das ist ganz egal. Das ist aber etwas, für das ich sehr viel Zeit aufwende. Dann habe ich aber noch ein bisschen länger drüber nachgedacht und ich glaube, es ist ein ähnliches Bedürfnis, aber halt auf andere Art und Weise befriedigt. Ich glaube, die meiste Zeit meines Nicht-Arbeitslebens verbringe ich tatsächlich mit Podcasts, weil ich auf allen Strecken, auf allen Wegen, bei allen möglichen Tätigkeiten zu Hause, beim Laufen gehen, beim Sport, laufen halt immer mit wenigen Ausnahmen Podcasts, so dass ich mich rein quantitativ, und die höre ich ja auch allen irgendwann nochmal, die meiste Zeit meiner Woche, meiner Monate, meines Jahres wahrscheinlich, wenn ich nicht arbeite oder die Zeit mit meiner Frau oder FreundInnen verbringe, ist für Podcasts. Also ich verbringe auf jeden Fall mehr Zeit mit Podcasts als mit all meinen Freundschaften.
Tja, also das ist wirklich schwierig bei mir. Also auch so, wenn man so Grundbedürfnisse durchgeht, Schlaf auf keinen Fall, Erholung auf gar keinen Fall. Wobei es gibt ja sehr viele verschiedene Arten der Erholung. Tatsächlich würde ich sagen, dass viele Bedürfnisse, die ich habe, wenn man so ein Sim hat, mit den vielen verschiedenen Bedürfnissen, dann haben die so von die Sims, dem Computerspiel. Hunger,
Energie, Hygiene, Handrang, Spaß, Komfort, Umgebung und Freude.
Sind das eigentlich wirklich die? Wahrscheinlich schon.
Ich
denke, die werden ihre Research gemacht
so sein, ja.
Wobei ich das irgendwie komisch finde, weil sich da manches doppelt. Aber gut, es gibt diese ganzen Bedürfnisse da. Und ich würde schon sagen, dass fast alles bei mir
kommuniziert.
Raum hat. Achso. Aber nichts davon sehr viel.
Ja, aber trotzdem muss dann ja im Vergleich zu den anderen etwas mehr haben.
Ja, das ist richtig. Es werden nicht alle ausgeglichen, aber das kann ich schwer sagen. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, so, ich habe, glaube ich, auch sehr viele Bedürfnisse. Und mir ist wichtig, also vielleicht ist es instinktiv so, dass mir wichtiger ist, dass kein Bedürfnis verkümmert, als dass irgendein Bedürfnis sehr befriedigt ist. Das heißt, es geht bei mir darum, immer möglichst viel Verschiedenes reinzustopfen, so dass ich überall immer ein bisschen, könnte geiler sein, aber wenigstens habe ich von allem ein bisschen was.
Also du wirst von vielen Eseln durch die Welt gezogen, die alle so eine Karotte vor sich haben, die sie aber nie so ganz erreichen.
Ich darf immer mal ein bisschen knabbern an jeder.
Ja, du, die Esel, dachte ich.
Ach, die Esel, ich dachte, ich bin der Esel.
Du bist kein Esel. Du warst gerade ein Esel, als du dann, du konntest gar nichts dafür, als die Flasche explodierte.
Aber der Esel kann meistens auch nichts dafür, dass er doof dasteht. Guck dir Winnie the Pooh an, der Esel ist meistens der Gelackmeilte, aber kann selten was dafür.
Das stimmt. Beweis abgeschlossen. Wenn das bei Winnie the Pooh so ist, dann wird das schon richtig sein. Ist ja
nicht ohne Grund.
Ist ja auch eine Art Dokumentation unterm Strich, ne? Ich finde trotzdem, das ist eine sehr schöne Frage. Die kann man sich auch mal selber stellen. Oder irgendwie.
Winnie the Pooh ist übrigens wirklich eine Art Dokumentation. Wusstest du das?
Na, das ist auf jeden Fall Melvin. Heißt der Melvin?
Christopher Robin.
Naja, der Autor meine ich, der es geschrieben hat.
Ach so, A.A. Milne. Ich bin mir nicht sicher.
A.A. Milne?
Ja, M-I-L-N-E. Wie sprichst du das aus?
Melvin.
Meilen?
Ich bleibe bei Melvin.
Melvin. A.A. Melvin. Vielleicht eine Frau. Nein, ich glaube, es ist ein Mann. Ich weiß es nicht.
Glaube ich auch.
Es ist insofern eine Dokumentation, als dass die Figuren, die vorkommen, sind die inspiriert von den Kuscheltieren seines Kindes.
Ja, welches krank war, ne?
Ja, bestimmt, die sind ja immer alle krank gewesen früher. Und es geht halt im Grunde darum, dass er seinem Kind Geschichten erzählt hat mit diesen Figuren. Und daraus hat er dann so ein Universum gemacht. Und insofern ist das eine Art Dokumentation von Kindergeschichten. Aber ist nicht jede Kindergeschichte eine Art Dokumentation von einer Kindergeschichte, fragt man sich da. Aber nein, hier verschmelzt Realität und Fiktion doch ein bisschen.
In allen Fällen ist es keine Dokumentation.
Zumal es auch noch so ist, dass es nicht nur die Geschichten sind, die erzählt hat, sondern in dem Buch erzählt ist es auch noch so, dass es die Erzählfigur gibt, die seinem Sohn die Geschichten erzählt. Ja, das ist alles über Winnie the Pooh Teil 1. Erwartet weitere spannende Folgen aus diesem Universum.
Ich möchte nochmal betonen, es handelt sich dabei nicht um eine Dokumentation. Nicht per meine Definition von Dokumentation. Schon
gar nicht um eine Dokumentation von Esel oder über Esel. Denn darum ging es hier. Warum ging es um Esel? Ach, das wisst ihr vielleicht besser als ich.
Mir ist das ganz häufig in den letzten Monaten und vielleicht sogar Jahren schon aufgefallen, seitdem ich regelmäßig die Süddeutsche konsumiere. Wenn so neue Dinge passieren oder irgendwelche Sachen so Live-Ticker-mäßig was auch immer, irgendein Anschlag passiert und das sind die neuesten Entwicklungen und so weiter. Da gibt es ganz häufig die Formulierung, was wir alles wissen und was nicht.
Ja.
Das ist mir schon so oft begegnet.
Die
das
wollen alles richtig
kann
machen.
Kann mich nicht erinnern, dass es sowas früher in dieser Frequenz gegeben hat.
Das ist ganz, kann ich ganz genau sagen, das gab ein, zwei Vorfälle. Ich weiß nicht, ob es das... wie hieß der Club in freien Paris? Das Baklava, hätte ich fast gesagt.
Bataclan. Bataclan.
Bataclan? In Hamburg sagen wir Bataclan. Im Bataclan gab es dieses schreckliche, ich weiß nicht, ob es das war, aber irgend so einer dieser, vielleicht war es auch Charlie Hebdo, Hauptsache Paris. Und da gab es so viele Meldungen dann, die sich schnell verbreitet haben.
Ja.
Und dann gab es hinterher einen Diskurs in den Medien darüber, dass das ja ein Problem ist. Alle schicken Videos und man weiß nichts, man schlecht informiert und lieber gut recherchiert, ein bisschen langsamer, aber dann ist man so. Und dann wurde das zum Thema. Kurz darauf fing das an, dass vor allem die Süddeutsche, aber auch andere machen das. Und am Anfang fand ich das richtig gut, weil ich irgendwie dachte so, okay, das ist eine Reaktion da drauf, da wird schon gleich in der Überschrift gesagt, hier kriegst du die Fakten.
Und man kann auch schon thematisieren, was als Gerüchte und nur genau. Gerüchte schon irgendwie in der Welt ist.
Und dann wurde das zu so einem Standardding von denen, dass ich das Gefühl hatte, ah nee, irgendwie schmücken sie sich jetzt so ein bisschen damit, dass sie sagen, oh, wir machen das ganz richtig, wir sind die ganz tollen Journalistinnen. So wir machen das immer so überkorrekt, wo ich dann denke so, ja Leute, okay, macht's einfach. Aber ihr müsst jetzt nicht immer in die Überschrift reinschreiben. Also es ist so ein bisschen wie, hey, guck mal, wir sind die Smarties hier im Raum.
Also sie sollten es nach deiner Ansicht eher lassen.
Nee, sie sollten es machen, aber nicht in die Überschrift
schreiben. Also dass sie das da reinschreiben, sollen sie lassen.
Vielleicht in Artikel, aber spart mir das in der Überschrift. Das finde ich, das ist so ein bisschen neunmal klug.
Ja, vor allem nimmt es ja auch ein bisschen Platz für vielleicht andere kurze Informationen. Also natürlich sehr kurz, aber das ist ja mehr eine Unterüberschrift, also steht die große Überschrift und darunter, keine Ahnung, Anschlag auf, ba. Und dann kommt, was wir alles wissen und was nicht.
Oder nennt die Rubrik so.
Ja,
nennt die Rubrik so statt Kolumne oder Nachricht oder sonst was.
Was wir wissen und was nicht, ja.
Ja.
Mhm. Das ist gut. Das ist gut. Du bist kein Mensch, der zu FOMO neigt, ne?
Mm-mm.
Dann müsstest du auch manche Esel mehr füttern als andere wahrscheinlich, um das besser in den Griff zu kriegen.
Ja, das wäre noch ein zusätzliches Bedürfnis, FOMO. Wir könnten mal eine neue Sims-Version machen mit so modernen Bedürfnissen.
FOMO.
FOMO.
YOLO.
Ich habe auch an YOLO gedacht. Ich hatte neulich irgendeinen richtig guten Witz mit YOLO. Was war denn das? Egal, komme ich nicht drauf. Ich sehe mich selber gefreut, dass mir das in dem Moment eingefallen ist. War wahrscheinlich sehr makaber, es ist nichts für einen Podcast. Ich habe mich wahrscheinlich über, es ging wahrscheinlich um irgendeinen Toten.
Okay.
Der sich auch YOLO gedacht hat. FOMO, warum?
Allgemein. Ich immer, wenn ich irgendwelche Sachen empfehle, zum Beispiel, denke ich mir, dass du wahrscheinlich 90% davon nicht gucken wirst oder hören wirst oder
konsumieren wirst,
weil du keine FOMO hast. Oder ja. Du bist kein Typ dafür.
Nee, aber witzig, ich war neulich mit einem gemeinsamen Freund von uns zum ersten Mal seit langem einfach unterwegs
Von uns beiden? Ja, von wem? Wer war das? Wer ist das?
Das ist weder für irgendjemanden interessant.
Für mich ist das interessant.
Ja,
sag mal Vor- und Nachnamen. Und vielleicht, oder ruf ihn mal an. Per Lautsprecher.
Das ist nicht mein Vater.
dann lass lieber stecken.
Waren wir unterwegs, waren irgendwie in der Schanze unterwegs, waren in der Mutter. Das war ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in der Mutter. Und der hat mir einfach irgendwie gesagt, hier im November ist eine Band in Hamburg. Geil, die höre ich gerade ganz viel. Ich glaube, die gefällt dir auch. Hör mal rein. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe das ungewöhnlich aufgenommen und habe einfach am nächsten Tag mir alle Alben von denen angehört.
Von wem?
Und detailliert DC, Fontaines DC.
Fontaines DC, ja.
Und sind gerade ganz groß, weil sie weil ihr neues Album super sind, so eine darke Post-Punk-Band mit so aus Großbritannien, so ein bisschen, weiß ich nicht.
Auch balladig zwischen.
Wie Art Brut oder McGlusky oder so. Und das neue Album ist aber irgendwie so ein wilder Ritt durch die alle 90er Britpop-Sachen, die es so gab. Gefällt mir ganz gut, ist gar nicht so unbedingt mein Genre, aber war auf jeden Fall irgendwie cool, einfach sowas. So, hier, hört ihr mal die Band an, und ich höre mir einfach die ganze Band an. Mach ich sonst nicht.
Nee, ja, das weiß ich.
War aber ganz interessant.
Wobei, du, haben wir schon festgestellt, in letzter Zeit, aber seit einiger Zeit doch häufiger mal
ja.
auf Tipps gehört hast und selten enttäuscht wurdest, möchte ich, glaube ich, ja, sagen.
Stimmt, ne? Aber weniger bei Musik. Bei Musik bin ich, glaube ich.
Ich habe dich blond und Billie Eilish infiziert.
Na, immerhin.
Und irgendwann wird Paula Hartmann dich auch noch anal ein bisschen kitzeln.
Analkitzeln.
Das sagen sie, vermute ich, die jungen Leute heutzutage.
Das ist Jugendwort des Jahres 2025.
Wird
von Paula Hartmann anal gekitzelt werden. Das liest dann wie heißt sie?
Paula Hartmann.
Paula Hartmann liest es dann vor, weil die dann die neue Nachrichtensprecherin
ist. Susanne Daubner hat das ja dieses Jahr schon nicht mehr gemacht.
Ah.
Ganz offiziell hat sie sich auch inklusive Statement zurückgezogen. Ich glaube, sie hat keinen Bock mehr, selber zum Meme zu werden. Das ist meine Vermutung.
Klug.
Klug, ne?
Zu Stefan Raab.
Aber in 10 Jahren kommt Susanne Daubner wieder, kommt aus einer riesigen Treppe aus dem Himmel emporgestiegen.
Und schreit, ich giere nach Memes. Und niemand weiß, was ein Meme ist.
YOLO, Digga!
Und dann wird Digga endlich das Jugendwort. Ja. Ja.
Susanne Daubner hat es geregelt. Ich glaube nicht, Pascal ist, ich denke nicht, Pascal ist nicht in die Top 3, nicht in die engere Auswahl gekommen.
Was ist denn in die engere Auswahl
gekommen? Oh, ich weiß es schon wieder nicht. Es waren auf jeden Fall keine guten. Die sind, die haben nicht gut performt. Also finde ich jetzt.
Es gab ja auch kaum gute diesmal.
Ja, aber das ist ja nun schon ziemlich gut. Talahon, YOLO und Aura.
YOLO?
YOLO.
Das habe ich gar nicht gecheckt, dass das nominiert war.
Doch, da haben wir drüber gesprochen.
Talahon wird es bestimmt.
Ich kann es mir auch vorstellen, ja. Kein guter Jahrgang.
Nee.
Muss man schon sagen, es war schon besser.
Wir werden so Jugendwort-Konnoisseure im Alter irgendwann.
Oh, Entschuldigung, nicht YOLO als drittes. Talahon, Aura und Schere.
Was war Schere noch?
Ein Schuldeingeständnis oder Bekenntnis. So.
Oh. Hast du auf jeden Fall Talahon.
Mandy, warum ist denn hier alles voller Bier?
Schere.
Ja, genau so. So, das war ein sehr guter Anwendungsbereich. Ich habe noch eine Frage an dich. Hast du Lust?
Ja.
Pass auf.
Ich habe Lust.
Thema Serien. Wir sprachen gerade schon darüber. Und es ist ja so, du bist ja so ein Typ, der sehr analytisch sowas schaut und dann sich an gut geschriebenen Dialogen und tollen Ideen, was die Story angeht, die aber realistisch und nachvollziehbar bleiben muss, erfreut. Und ganz, ganz, ganz oft sagt, ach, da haben die Autoren, Autorinnen irgendwie eine für dich falsche Entscheidung getroffen.
Ja.
So ein Satz wie, das hätte man so leicht viel besser machen können. Habe ich schon oft von dir gehört in solchen Kontexten. So, jetzt ist es so, dass man, dass die Technik nahezu eigentlich bereit ist und es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern wird, dass man mit Hilfe von KI sich seine eigenen Serien machen kann. Oder seine eigenen Ausgänge oder Dinge, die in Serien passieren. Ist das nicht genau dein Ding? Also hast du da nicht?
Ich habe schon immer überlegt, ob ich einen YouTube-Kanal mache, der Fixing Star Trek heißt, wo ich einfach zentrale Fehlentscheidungen korrigiere, indem ich beschreibe, wie es besser hätte laufen können.
Das ist ja auf jeden Fall ein Erfolg.
Warte ich einfach damit. Mhm. Ich habe so viele Ideen für YouTube-Kanäle, die auf jeden Fall ein Erfolg wären, aber wann soll ich die machen? Aber dann warte ich einfach, bis die KI soweit ist und dann mache ich einfach...
Vielleicht in der Zeit, wo du Dinge produzierst für den Kanal, der auf jeden Fall kein Erfolg ist. Als Tipp.
Hm? Guter Tipp. Ja, Fixing Star Trek ist eine gute Idee.
Ja, also ist das was, was dich reizt? Also jetzt mal wirklich vorausgesetzt, dass das dann wirklich gut funktioniert auch.
Ich finde die, naja, also man muss sagen, ich bin auch nicht so ein Freund von, ich mag gerne kohärente, abgeschlossene Dinge.
Ja.
Und es gibt ja auch, weiß nicht, bei Videospielen Mods, wo du irgendwie sagen kannst, da hast du ein Spiel und da gibt es wahnsinnige Bastler, die bauen 15.000 neue Level und verändern die Spielphysik und machen alles anders und das musst du spielen, da habe ich keinen Bock drauf.
Aber auch, weil das ist ja aufwendig,
es ist, klingt. Es ist aufwendig, das zu machen, aber es ist auch ausufernd und dann hast du so viele halbgute Sachen. Du hast dann gar keine Qualitätskontrolle mehr. Und dann jetzt 1 Milliarde Fan umgeschriebene Star Trek-Szenen oder andere Serien oder Filme mir anzugucken, habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Das ist denn, das hat kein Ende. Das ist so ein offenes Gerät, dadurch wird es so willkürlich und beliebig.
Aber du kannst ja ein Ende da reinschreiben. Wenn du willst, dass es zu Ende ist, dann kannst du ja sagen, dass es zu Ende ist.
Nein,
es
hat kein Ende von dieser Art von Sachen.
Ach so,
ich guck so eine Sache und dann gibt es noch eine Alternative und dann gibt es 20.000 okay. Realitäten, die übereinander liegen.
Aber da hilft es sicherlich kein FOMO zu haben.
Da hilft es, kein FOMO zu haben, aber dann kann ich mich auch nicht an so einer einzelnen random Sache irgendwie richtig erfreuen, weil dann denke ich irgendwie, ja, weiß ich nicht.
Also Moritz Bleibtreu hat neulich gesagt, er guckt keine Serien, sondern nur Filme, weil Serien immer scheiß Enden haben. Als Beispiel nannte er, glaube ich, Game of Thrones, Lost und Breaking Bad. Und ich wäre fast durch meine AirPods gesprungen und hätte ihn erwürgt für diese Schwachsinnsaussage.
Ja.
Also ein Drittel Schwachsinnsaussage. Er hat es nicht genauer ausgeführt.
Vielleicht hat er das verwechselt mit nochmal Lost.
Ja, könnte sein. Ich glaube, Lost hat gar nicht er gesagt, sondern Kurt Krömer. Aber egal. Ja, ich habe nichts mehr für heute. Was sagst du denn?
Ich kann kein K schreiben.
Warum nicht? Kein großes, kein kleines?
Ich bin neulich darüber gestolpert. Gar keins, aber vor allen Dingen kein großes. Ich bin darauf gestoßen, weil ich manchmal was schreibe und wenn jetzt meine Kinder das lesen sollen, dann versucht man natürlich so zu schreiben, dass die das auch, dass es nicht völlig gekrakelt ist. Und dabei sind wir darauf gestolpert, dass die alle mein K nicht lesen können, weil ich den Strich von oben nach unten ziehe und dann von unten direkt schräg hochgehe.
Und dann setzt du aber ab.
Ich gehe, genau, und dann mache ich nach unten so ein Ding.
K ist doch ein astreines K, wenn man will.
Ja, aber bei mir sieht das immer eher aus wie so ein, weiß ich nicht, so ein kleines H oder so. Es ist schwer zu entziffern als K tatsächlich.
Mhm.
Vielleicht habe ich nicht genug Schwung nach oben, vielleicht bin ich nicht eckig genug, sondern mache es eher so rund, so wie so ein Anfang von so einem N oder so eine Welle. So. Und das ist mir bewusst aufgefallen, dass meine Ks scheiße sind.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich denn falsch und wie mache ich es denn besser? Und dann habe ich angefangen zu versuchen, die Ks anders zu schreiben. Und das geht einfach nicht.
Naja.
Versuch mal einen Buchstaben, aus dem, wie du schreibst, zu verändern.
Ja, ich habe bei verschiedenen Buchstaben mehrere Varianten. Also tatsächlich immer schon.
Vielleicht je nachdem, was davor oder danach kommt, dass du anders absetzt oder anders.
Ja, das kann sein, dass das eine Rolle spielt. Oder was ich, also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas mit Doppel-T schreibe.
Ja.
Dann gibt es sowohl die Variante, dass ich dann erstmal so kurz von Druckschrift in Schreibschrift also wechsel und dann quasi einen Strich oben durchziehe, wenn
ja,
ich
das
abgesetzt habe. Manchmal mache ich auch beide einzeln, ohne dass sie verbunden sind, aber auch dann ziehe ich einen Strich durch. Aber manchmal sind sie unverbunden, manchmal nicht.
Ja.
Und was bei mir aber immer schon ist, bei mir sind Ws reine Glückssache, wie gut ein W funktioniert. Weil ein W ist ja dann formschön, wenn das schön abgerundet ist unten und dann auch noch gleichmäßig, gleich groß.
Auf jeden Fall ist der letzte Hügel ist auf jeden Fall weniger niedrig als die ersten beiden.
Nee, beide sollten
die gehen möglichst so, gleich die sein. Gehen so runter. Ja, das ist ideal, aber wenn ich schreibe, dann gehen die so, das fadet so aus, das W.
Ja, manchmal kann das auch bei mir vorkommen, dass noch so ein dritter Bogen irgendwie aus dem dazu kommt. Ich habe auch früher als Kind oder Jugendlich, naja, Kind, sagen wir Kind, Herzen gemalt, wo oben nicht zwei Dinger, runde Sachen waren, sondern drei. Es sah immer eher aus wie Eistüten.
Ich finde ja, richtig schlimm ist, dass Schreibschrift kleine M und N. Da hat das kleine M ja, weil es so anfängt, im Grunde drei Bögen, ne?
Ja.
Und das kleine N zwei. Aber wenn du ein normales Druckschrift kleines machst, haben die zwei und ein.
Ja.
Das heißt, das Schreibschrift kleine N sieht so ähnlich aus wie das Druckschrift kleine M. Und was gerade, wenn man so hybridmäßig unterwegs ist, das echt problematisch machen kann. Und wenn da noch ein W drin ist.
Dann ist alles verloren.
Irgendwie, wenn
aber du, es gibt kein deutsches Wort mit M, N und W.
Nee. Mannsweib.
Warnemunde. Mannsweib.
Ja. Das ist aber ein großes M. Das
schreibt man oft. Das kleine S, das kleine Schreibschrift
ja.
S, das ist das Schlimmste.
Mit diesem Buckel vorne
drin. Ja, das ist so wie. Kannst du ein Unzeichen? Ich kann kein Unzeichen.
Auch das X und das große Schreibschrift X und das große Schreibschrift H, dass sich nur darum unterscheiden, dass sie zusammen. Das Und kann ich doch.
Ich habe die Theorie, dass alle Menschen, die das Unzeichen aus der Hand gut leserlich schreiben können, mit dem Teufel im Bunde sind.
Aber es ist doch nicht so schwierig.
Es ist super schwierig.
Nein.
Ich kann dir jetzt 100 verschiedene Varianten, also das sieht dann aus wie 100 verschiedene Varianten, aber ich habe immer das Gleiche versucht. Wenn ich ein Unzeichen schreibe, kriege ich nicht hin. Kriege ich nicht hin. Ich kann kein Unzeichen.
Es ist schon komplex, weil du hast oben eine kleine Schleife, unten eine große Schleife und sie umarmen sich alle so und dann gibt es auch noch diesen, aber es geht schon.
Weil du mit dem Teufel im
Bunde bist. Weil ich mit dem Teufel im Bunde bin. Auf jeden Fall, don't try, change your Handschrift. Lass einfach die Leute fressen, was du eh schon seit 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren gelernt hast. Ich werde nicht mehr, ich werde mit dem K nicht mehr klarkommen.
Du das bist bald 40, da ändert man sich nicht mehr.
Ich ändere mich nicht mehr mit dem K.
Du bist
fest. Aber ich habe es versucht.
Ja, immerhin.
Ich habe es versucht, ich habe gescheitert. Jetzt kann ich einfach mich gehen lassen.
Ich meine, wir haben das Beste versucht und sind trotzdem gescheitert. Was lernen wir daraus? Ist gar nicht, erst probieren.
Aber man muss auch mal sagen, wie viel schreibt man schon noch mit der Hand?
Na, ich schreibe an der Tafel.
Ja gut, das ist aber auch einfach nicht in Ordnung.
Und mir ist aufgefallen, dass ich, ich habe ein Reisetagebuch geführt und da habe ich richtig gemerkt, wie doll mich das annervt. Ich hätte das so blöd. Gern getippt einfach.
Es ist einfach viel besser zu tippen und das macht es auch so seltsam, wie jetzt so wie Kinder in der Grundschule. Also erst seit 2 Jahren oder so müssen die keine Schreibschrift mehr lernen, was ich so gut finde.
Mhm.
Und neulich auf dem Elternabend, 4. Klasse, war so eine Mutter, die gesagt hat, ja, also da ist es so, dass die große Tochter, die hat noch Schreibschrift gelernt, die Kleine jetzt nicht mehr, weil man es nicht mehr muss. Und die Große kann das zu Hause und die Kleine nicht. Die Mutter saß da und hat gesagt, wie ist denn das mit der Schreibschrift? Und das wäre so schön, wenn die das beide können würden. Und so.
Soll sie dir das beibringen?
Die Lehrerin hat so geil reagiert, weil die so, war so, also erstmal hat sie ganz neutral, nüchtern gesagt, es steht nicht es ist nicht vorgesehen, ist nicht im Bildungsplan. Wir haben viele andere Sachen, die wir machen müssen, die wir auch aus guten Gründen machen müssen. Es ist viel dazugekommen in den letzten Jahren. Dafür ist keine Zeit. Aber wenn sie das will, dann muss sie das, also sie muss das wollen. Und dann unterstütze ich sie auch gerne. Wir haben so verschiedene mögliche ich habe verschiedene Aufgaben, die ich ihr geben kann. Wir haben freie Schreibzeiten, so, dafür ist Raum. Aber ich kann das nicht im Unterricht für alle machen, so. Und die Mutter war dann aber noch so, oh, was wäre so schön. Und irgendwann hat man so richtig gemerkt, weil es auch in den Lehrern so ein bisschen brodelte, die Tochter hat gar keinen Bock da drauf. Aber die Mama fände das so schön, wenn die auch diese schönen Kringel machen könnte. Und im Grunde hat die Lehrerin gesagt, ja, dann muss sie es wollen und wenn sie es will, machen wir das. Und wenn sie es nicht will, macht sie es halt nicht und dann deal with it, you people.
Haben die denn kein YouTube? Man kann es auch bestimmt mit YouTube lernen.
Super, ja, aber die hat keinen Bock drauf.
Ja, na, dann soll sie es halt lassen.
Ja, genau. Alle waren sich einig im Raum, nur die Mutter selber nicht. Aber es war nicht so dramatisch, aber ich finde, dass die Lehrerin das super gut, weil die so klar war.
Ja.
Die hat nicht so irgendwie so, ja, sondern sie hat völlig, hat auch nicht gesagt, ja, blöd, dass wir das von der Behörde oder so, ganz, ja, schön. Also keine Schreibschrift mehr lernen, am besten gar nicht mehr schreiben lernen, direkt den Kindern das Tablet und das Smartphone in die Hand geben, ihnen eine Brille, VR-Brille aufsetzen und sie in den Cyber reintreten.
Dann sehen sie auch nicht, wie die Welt um sie herum zugrunde geht.
Nein, genau, das will auch keiner sehen.
Das will keiner sehen. Ich will das auch nicht sehen. Wollen wir aufhören?
Okay, es ist 20.48 Uhr, so früh wie noch niemals zuvor in unserem Leben.
Wir bringen jetzt die Hühner ins Bett, ich jedenfalls.
Ah, ja.
Du hast dich lieber um meine Katzen gekümmert, jetzt kümmere ich mich um deine Hühner mit dir zusammen.
Ich habe nur noch einen Socken an, weil der andere vollkommen von Bier durchtränkt ist.
Ja.
Morgen fahre ich nach Wiesbaden.
Ah.
Da war ja auch noch nie.
Das ist in Hessen.
Das ist in Hessen. Da verbringe ich zwei Nächte.
Ist Kassel auch in Hessen?
Ja.
War ja auch noch nie. Ist Hof Geismar in
Ich kenne nicht Hof Geismar.
Der ist ganz klein.
Das warst du da schon mal?
Da war ich schon mal, auf dem Festival. Das war in der Nähe von Kassel. Deswegen war ich vielleicht schon einmal in Hessen.
Ja, du bist wahrscheinlich über Kassel zumindest gefahren. Ist die Kasseler Berge, da fährt man durch. Das ist schön da. Vor allem zu dieser Jahreszeit.
Da gibt es leckeres Schweinefleisch.
In Hessen?
In Kassel.
In Kassel. Okay.
Kassler.
Ja. Kommt das aus Kassel? Also Kassel?
Keine Ahnung, wahrscheinlich.
Oder weil es aus dem Kessel kommt. Das ist Kessel gekochtes Schwein.
Das ist nicht Kessler.
Ja, manchmal gibt es
Kessler ist der Typ mit der Nase.
Das ist der von Switch.
Ja, genau. Mit der großen, großen Nase.
Michael heißt der.
Michael Kessler.
Okay, also da fahre ich hin und danach werde ich nach Nordhorn fahren, an die holländische Grenze.
Das habe ich schon mal gehört. Nordhorn? Was ist da so für berühmt? Was
nichts.
Das für, nix?
Nee.
Nach Nordhorn?
Glaube ich.
Holländische Grenze?
Ja.
Okay.
Und dann komme ich zurück nach Hamburg.
Muss ich was die Hühner das? Füttern?
Vielleicht. Das, also jetzt auf jeden Fall nicht morgen und auch nicht übermorgen.
Am Wochenende.
Aber vielleicht.
Lass uns das im Podcast klären.
Lass uns im Podcast klären, wenn du die Hühner füttern musst.
Freitagabend.
Ich wollte dir nur sagen, ich habe ein bisschen was vor, ich unternehme, was ich erlebt habe. Ich werde in einem Kloster werde ich sein, lange Zeit, und werde eine Schlenderweinprobe machen.
Schlenderweinprobe? Ja. Was heißt das? Man schlendert und trinkt dabei
ja,
Wein?
Ja, genau. Und da mein Knie jetzt wieder intakt ist, habe ich auch Bock drauf.
Jetzt kannst du wieder schlendern.
Jetzt kann ich schlendern.
Vorher hättest du eine Humpelweinprobe machen können.
Eine Humpelweinprobe oder eine Sitzweinprobe. Wie gesagt, bringt mir den Scheiß her, ich bleib hier, ihr geht dann durch die Hügel, ist mir kackegal. Ja, in einem Kloster werde ich eine Schlenderweinprobe machen.
Ab in die Krypta.
In der Krypta werde ich dann vielleicht schlafen. Dann mache ich Mittagsschlaf, dann lege ich mich zu solchen Gebeinen dazu.
Ja, zu Amy Winehouse.
Die liegt nämlich in Eltville im Rheingau.
Ich dachte in Nordhorn.
Nee, erstmal bin ich ja in,
ach so,
in Wiesbaden,
das ist,
aber nicht in Wiesbaden, sondern einem Kloster in Eltville im Rheingau.
Eltville?
Was ganz, ja, Eltville heißt das.
Es ist doch alles ausgedacht.
Ausgedacht, es ist ausgedacht.
Aber es ist ja alles ausgedacht, also nichts ist
der
ja
Der Podcast
echt.
Ist ja keine Dokumentation.
Nee, ist ja nicht Winnie Pooh.
Alles nicht Winnie Pooh, es ist alles Fiktion. Christopher Robin hat nichts mit unserem Podcast zu tun.
Finde ich gut.
Aber freut euch über alles auf, freut euch auf alles über Winnie Pooh Teil 2.
Sollen wir das einfach als Winnie Pooh Teil 2 machen?
Das heißt alles über Winnie Pooh Teil 2.
Ja, alles über Winnie Pooh 2. Nee, das ist wieder so zu doll, so achtmal um die Ecke gedacht. Das checkt wieder keiner.
Ich bin für Scientology 2. Das müssen wir ausprobieren.
Okay. Machen wir. Das war die. Ich habe es gesagt, es wird eine besondere Folge. Und was haben wir alles für Besonderheiten erlebt? Heftige Notfallsituation hier vor Ort. Es gab einen Lachflash, der damit verbunden war.
Tiefe, depressive politische Betrachtung der Gegenwart.
Richtig. Dann die Idee, sich in den Eskapismus zu verkriechen und mit der direkten Umsetzung dieses Plans.
Ja. Humpelweinproben, Amy Winehouse Leiche, Winnie Pooh, Esel, Dokumentation.
Virtuelles Koks.
Alles. Also mehr kann man nicht erwarten von einem Podcast.
Und jetzt habe ich ein bisschen Sorge, dass diese ganze Scientology, also die ganze Geschichte, die ich über Samantha Robinson da oder wie heißt
Emily Anderson.
Emily Anderson oder wie erzählt habe, dass das alles gar nicht stimmt.
Und dass die krasse Scientologin ist. Dass sie
Tom Cruise Mutter ist oder so.
Ich glaube, die können auch Zeit reisen, da ist das möglich.
Na klar, Science ist ja, ja wie...
Science.
Näher kommst du der Wissenschaft im Glauben nicht.
Wir müssen, ja, aber wenn wir die Folge wirklich alles über Scientology 2 nennen, dann müssen wir jetzt nochmal abschließend unser persönliches Geschmacksurteil zu Scientology abgeben.
Ich finde es albern.
Albern?
Ich finde Scientology super albern.
Es ist wirklich albern.
Ja.
Ich habe das nochmal, als nämlich diese Nachricht über Emily Dickinson, Anderson... als die rauskam, haben sie noch ein Foto von dieser Gala gezeigt, wo sie angeblich dabei war. Und mit was für einem finanziellen Aufwand, weil das sind ja auch alles sehr reiche Leute, die das da, und auch die Leute, die nicht so reich sind, werden ja krass ausgesaugt von den Reichen. Also da geht ja sehr viel Geld da rein. Das merkt man. Ja. Die sitzen da in einem großen Festsaal mit bestimmt sehr gutem Essen. Das sind alles Leute der Happy-Gesellschaft. Und
Armstrong.
Armstrong, ich habe Anderson gesagt, ne?
Mehrfach.
Emily Armstrong. So, Scientology. Ja, es ist wirklich nur Aufregung, es gibt Vorwürfe, aber nirgendwo steht mal ein Faktencheck von Ranga Yogeshwar.
Ja, wo ist mit dem eigentlich geworden? Ist er nicht ein bisschen in die Corona-Leugner-Ecke?
Ach ja, gegangen? Das war noch das andere, sie hat Danny Masterson unterstützt.
Ach, guck mal, den meint, das meint
ich. Ach, das ist der Typ.
Das ist der Typ.
Ja. Der ist aber wirklich ein problematischer
Problembär. 30 Jahre lang. Guck mal, das ist das Statement. Hi, I'm Emily. I'm new to so many of you. Bla, 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 bla. Several years ago, I was asked to support someone I considered a friend at a court appearance. Sie hatten kein Wort von Scientology gesagt. Ich wusste das gar nicht. Ich habe das einfach verknüpft und habe daraus eine...
Also da ging es nur um Danny, ne?
Genau, da ging es nur um Danny. Der, glaube ich, aber auch... weiß ich auch nicht. Jetzt
rede I misjudged him, sagt sie. I have never spoken with him since.
Ja.
He was found guilty. I do not condone abuse or violence against women. Ja, nix zu Scientology. Aber Scientology finde ich richtig, richtig cool. So. Ah, Mars Volta-Sänger. Cedric Bixler-Zavala ist auch ein Scientologe. Oder zumindest ein Ex-Scientologe.
Ex-Scientologe.
Aber Cedric Bixler-Zavala ist auch ein cooler Name.
Das ist ein cooler Name.
Und seine Ehefrau Christy Carnell Bixler. Christy Carnell Bixler. Cedric Bixler-Zavala. Warum haben die denn den Bixler-Namen einmal vorne, einmal hinten? Darf man das?
Das darf man.
In den USA darf man alles.
Naja, also wir werden, die Geschichte wird uns freisprechen. Fuck you.
Shame on Linkin Park. Fuck you, Cedric Bixler. Sagt er. If you're not gonna speak of the human... Oh, a child traffic cult in which you are a part of. Guck mal, ich sagte auch.
Vielleicht ist sie doch böse.
Vielleicht ist Emily Armstrong doch böse. Scientology ist es auf jeden Fall.
Sie hat nicht darauf konkret reagiert.
Guck mal. Ex-Mitglieder, die sich gegen die Säcke aufhören, müssen Konsequenzen haben. Was werfen die denn? Bierflasche auf dem Konzert
an? Stalking und Überwachung.
Die wird doch eh überwacht und gestalkt. Die ist ein Rockstar. Das kann doch nicht noch schlimmer werden, wenn da so ein paar Scientologen hinter dir herlaufen.
Fans spekulieren jedoch davon, dass Armstrong bereits in den Songs ihrer vorherigen Band Dead Sarah Andeutung auf ihre Abneigung gegenüber den Werten von Scientology äußerte.
Okay, jetzt kommt die Emptiness Machine und da textet sie, das wird auch reingehen. Das ist ja auch wieder geil, wie sie alles reindichten. Don't know what I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the Emptiness Machine.
Ja, die hasst Scientology.
Auf jeden Fall hasst sie Scientology aus vollem Herzen. Also okay. Die Emptiness Machine ist eine geile Umschreibung für Scientology.
Ja. Das stimmt.
Also selbst wenn sie das nicht so gemeint hat, hier habt ihr es gehört, Scientology ist eine Emptiness Machine.
Sehr gut, das ist genau meine Meinung. Und die Leute, die daran glauben, sind irgendwie wirklich ein bisschen verrückt.
Jetzt hat die Folge auch ihren Namen verdient.
Alles über Scientology 2. Sagt es weiter, den Tanten und so. Wir sind überall zu hören, außer da, wo wir es nicht sind. Da, wo wir zu hören sind, können wir immer bestimmt bewertet werden oder auch nicht. Falls ja, macht es bitte, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr es schon getan habt, macht euch neue Accounts und bezahlt dafür, um uns gut zu bewerten. Und das haben wir uns verdient.
Jetzt ist es wirklich alles über Scientology
2. Jetzt sind wir
2. Jetzt ist es nämlich, jetzt ist es Scientology 2 nicht nur Folge 2, sondern wir sind Scientology 2.
Wir. Das wäre so gut, eine Sekte zu gründen und die Scientology 2 zu nennen. Das ist genau der gleiche Humor wie das nächste Buch, was von Heinz Strunke erscheint. Weißt du, wie das heißt? Ja. Der Zauberberg 2. Die Fortsetzung von Thomas Mann Zauberberg. Richtig witzig.
Wir begründen Scientology 2.
Ja, warum denn nicht?
Und das besteht darin, dass Leute sich für Geld Accounts machen, um uns gut zu bewerten. Das ist alles.
Mehr brauchen wir
nicht. Brauchen wir nicht. Wir sind weniger anspruchsvoll als L. Ron Hubbard.
Ja, aber dafür versprechen wir auch keinen Titane oder irgendwelche Außerirdischen, die uns irgendwann kommen.
Und wir versprechen nur weitere Podcast-Folgen.
Wobei, wenn die Welt so vor die Grunde, zugrunde geht bald oder vor die Hunde, dann ist es vielleicht ganz gut, ein paar Homies im All zu haben, die uns hier vielleicht wegholen.
Zugrunde oder vor die Hunde.
Zugrunde oder vor die Hunde.
So heißt unser erstes Album als Scientology 2.
Oder auch unser Bandname dann.
Zugrunde oder vor die Hunde. Ja, Scientology 2 ist unser Bandname auch natürlich. Und das Album heißt Zugrunde oder vor die Hunde.
Das ist ein optimistisches Folklore-Werk.
Genau.
Gut, wir haben wilde Sachen vor. Bald bist du 40. Bis dahin werden wir uns bestimmt noch einmal hören. Und bis dann sagen wir, gehabt euch wohl.